Kropfheim, Ausgabe Nummer 570. Wir schreiben den 15. Mai 2026. Mein Gast heute Abend ist Dr. Andreas Peglau und es geht um die psychosoziale Revolution. Und wie bei jeder Live-Sendung ist auch heute wieder der Cropcom am Start, jener Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Einfach einsteigen auf die Website von cropfm.at. Man kann ihn nicht übersehen, er blinkt schon ganz wild. Und natürlich kann man auch mitsprechen, und zwar geht das über Zoom. Die Links finden sich prominent auf der Startseite. Man kann über das Mobiltelefon idealerweise einsteigen. Ja, einfach draufklicken, dann geht so ein kleines Pop-up auf, dann kann man die Nummer auswählen, die zu dem Land passt, aus dem man anruft. Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt's lokale Nummern. Oder man verwendet einfach den Webclient, dann bitte vorher kurz einen Soundcheck machen und nicht vergessen beim Anrufen den Player ausschalten. Und von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Cropfm-Website lohnt sich auf jeden Fall. Cropfm.at, dort findet man nicht nur ein beinahe vollständiges MP3-Archiv, sondern auch Hintergrundinformationen zu den Gästen, Links etc. Und natürlich die großartigen Ankündigerbilder von Matthias Töpfer. Matthias Töpfer ist seit 40 Jahren freiberuflicher Grafiker, Illustrator und Fotodesigner und er gestaltet auch die Coverbilder von CropFM. Und das heute wieder mal großartig. Immer wieder bei Sendungen mit Andreas, da übertrifft er sich selbst. Und ebenfalls auf der Website zu finden natürlich der CropFM-Spenden-Button. Das ist eine Seite, die völlig autonom betrieben wird. Es gibt keine Werbung. Ich mache auch in der Sendung keine Werbung, außer vielleicht, dass ich auf ein Buch hinweise. Ja, und trotzdem kostet natürlich alles Geld, ist Zeit und Aufwand. Und ja, wer immer da ein bisschen was dafür erübrigen kann, großes Danke an alle, die das schon getan haben. Der orange Button mit dem Herz, er ist nicht zu übersehen, geht über PayPal als Bitcoin oder einfach als gute alte Überweisung. Und vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Geheimdienste hinter dem Drehbuch deiner Lieblingsserie. Was oft als Unterhaltung daherkommt, ist manchmal eher gut vermarktete bzw. getarnte Propaganda. Salvatore Pinci bespricht in diesem wie immer sehr gut recherchierten aktuellen Beitrag einige Beispiele der zahlreichen Verbindungen zwischen der Unterhaltungsindustrie und Geheimdiensten weltweit. CropFM ist garantiert geheimdienstfrei, zumindest soweit ich das sagen kann, aber ja. Und das US-Kriegsministerium veröffentlicht erste UFO-Akten. Eigentlich ist es ja offiziell immer noch das Verteidigungsministerium, aber in letzter Zeit wird es diesem selbst wiedergewählten Namen leider durchaus gerecht. Unter anderem hat Andreas Müller auf seinem Blog ausführlich dazu berichtet. Es ist die erste Tranche, zahlreiche weitere sind angekündigt und wie Andreas schreibt, haben sich einige US-Abgeordnete enttäuscht, dem möchte ich mich anschließen, von den ersten Veröffentlichungen gezeigt und erklärt, sie selbst hätten bereits in geheimen Unterrichtungen sehr viel überzeugendere Aufnahmen wirklich unglaublicher UFOs gesehen. Und das haben wir jetzt schon sehr oft gehört, nur gesehen haben wir, also die Öffentlichkeit, halt bislang praktisch nichts davon, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Eigentlich der Hoffnende, aber das ist ja nicht. Und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast, dem Psychologen Dr. Andreas Peglau, und wir sprechen über die psychosoziale Revolution. Ja, es lässt sich wissenschaftlich belegen, dass wir von unseren Anlagen her sensible, kontaktfreudige, mitfühlende, liebevolle, liebenswerte, neugierige und wissbegierige, kreative und prosoziale Wesen sind. Und dennoch sieht die Welt eben so aus, wie sie aussieht, wenn man in die Ukraine blickt, wenn man in den Iran blickt. Das wird eigentlich unserem Naturell so überhaupt nicht gerecht. Hallo, Andreas.
Hallo.
Ja, freut mich, dass du wieder mal bei mir zu Gast bist. Wir haben ja sehr viel auch über Wilhelm Reich gemacht und so weiter. Eigentlich dreht sich alles immer wieder um dieses Thema, das wir heute auch besprechen, dass man vielleicht irgendwo auf die Idee der psychosozialen Revolution auch fokussieren kann. Du bist mittlerweile auch im Ruhestand.
Mhm. Ja.
Ja, aber untriebig wie immer natürlich. Also du publizierst ja einiges, hältst ja auch Vorträge, unlängst ja auch einen zum Thema DDR 2.0. Mhm. Auch über das Thema werden wir heute vielleicht ein bisschen zu sprechen kommen, weil es ja auch irgendwo mit dem Ganzen zusammenhängt hier. Du bist jetzt kein geopolitischer Analyst und du bist auch kein Hellseher. Das heißt, wir können hier natürlich nicht viel dazu sagen, wie sich das alles weiterentwickelt, aber du kannst doch sehr viel dazu sagen, wie wir eigentlich in diese Situation gekommen sind.
Ja, aber auch da nicht, also geopolitischer Analyst und Hellseher ist ja oft nicht gar nicht so weit auseinander, habe ich den Eindruck.
Ja,
allerdings. Ich kann natürlich auf der politischen Ebene nicht so viel vielleicht dazu sagen, jetzt oder nicht so viel wie andere, wie wir dazu gekommen sind, aber eben über die psychosozialen Hintergründe, dass es so weit gekommen ist, dass es so ist, wie es ist. Es wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, wir hatten als Menschheit bisher eine wunderbare Zeit, die ganze Zeit hinter uns und jetzt zum ersten Mal knallt. Nee, es knallt eben jetzt zum ersten Mal wieder in Europa. Ne? Und insofern betrifft es uns eben seit 3-4 Jahren mehr als früher. Aber wir wissen ja, dass also 1945 zwar der Zweite Weltkrieg aufhörte, aber weiß Gott nicht die Kriege und auch nicht die massenhaften Morde oder Tötungen durch Kriege, ne? Also insofern der Zustand jetzt ist wahrscheinlich erst deswegen auch nochmal bedeutsamer, weil er uns so nahe kommt in vieler Hinsicht. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt so 500 Jahre friedliche Entwicklung zurückblicken können.
Absolut nicht. Also wir können auch nicht auf 5000 Jahre friedliche Entwicklung zurückblicken. Mhm. Aber davor, über die Frühgeschichte wird ja viel vermutet. Wir vermuten sehr vieles über die Frühgeschichte, aber wir wissen sehr wenig, eigentlich erstaunlich wenig. Mhm. Der Mensch sei böse, nicht zuletzt auch der Urvater der Psychotherapie, Sigmund Freud, hat es ja sinngemäß gesagt, quasi, dass das quasi im Menschen veranlagt ist. Mhm. Sein Schüler Reich hat ihm da widersprochen und ich glaube, das war auch das, wo sie sich irgendwo dann entzweit haben, so beim Todestrieb und so, da konnte dann Reich ja nicht mehr mit, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Ja. Wir haben vieles zum Thema Wilhelm Reich gemacht. Zum Beispiel auch hast du ja das Buch Massenpsychologie des Faschismus vor ein paar Jahren neu herausgebracht, also neu aufgelegt. Auch darüber haben wir, also ein bahnbrechendes Buch eigentlich für diese Zeit. Ich glaube 1933 ist das erstmals erschienen. Also das war sowas von on time. Auch darüber haben wir bereits einiges oder über das haben wir eine eigene Sendung gemacht und über Reich allgemein natürlich auch. In der letzten Sendung haben wir uns über den Marxismus unterhalten und warum der halt auch nicht die Lösung war. Auch das werden wir heute natürlich ansprechen. Also unsere Frühgeschichte. Du zitierst da ja auch den Rutger Bergmann. Die Lüge von bösen Wilden wird da ja immer angeführt und der hat ja dieses Buch rausgebracht. Ich habe es jetzt nicht gelesen, im Grunde gut. Also es lässt sich ja in unserer Geschichte eigentlich nicht zeigen, dass Krieg jetzt einfach immer schon da gewesen wäre und quasi in unseren Genen.
Mhm. Ja, also das Problem, glaube ich, ist, dass ganz viele von uns sich abfrühstücken lassen mit bestimmten Mitteilungen, Sprüchen von tatsächlichen oder sogenannten Experten oder jedenfalls Autoritäten und nicht ihre Möglichkeiten und ausschöpfen, selber mal einfach hinzugucken. Also ich bin ja nun auch kein Anthropologe, ich bin kein Archäologe, ja, ich bin kein Geschichtswissenschaftler. Ja, also das sind ja alles für mich auch eigentlich fremde Gebiete. Trotzdem war es mir möglich, mir da ein bestimmtes Wissen zu verschaffen. Und das ist auch kein Geheimwissen. Es wird auch nicht unterdrückt. Und trotzdem ist es bemerkenswert, dass das ganz viele Leute einfach den Vorstellungen folgen, die wiederum durchaus von bestimmten Autoritäten vorgegeben werden. Also ein Beispiel, in gewisser Ansicht ein ziemlich krasses Beispiel, Barack Obama bei der Verleihung des ihm ja nun in keiner Weise zustehenden Friedensnobelpreises seiner Zeit hat eben den Satz gesagt, der Krieg kam mit den ersten Menschen auf die Welt. Ja, so, und ähnliche Sprüche kann man immer wieder hören in verschiedener Form. Also seit es die Menschen gibt, gibt's Kriege. Kriege gehören einfach zum Menschsein dazu und so weiter. Und das ist sowas von Schwachsinn. Ja, und zwar leicht widerlegbarer und leicht durchschaubarer Schwachsinn, weil, also um mal gleich die entscheidenden Zahlen zu nennen, meistens wird die Menschwerdung, also sozusagen als wir abgebogen sind von der Linie der Menschen, Affen hin zum Homo sapiens, wird veranschlagt ungefähr mit einem Zeitraum von vor 6 Millionen Jahren. Und wenn du das, also diese Zeit der 6 Millionen Jahre Menschwerdung als Grundlage nimmst und dagegen hältst, dass es wirklich erst die ersten Nachweise für kriegerische Auseinandersetzungen gibt, in einem zeitlichen, also vor 7000 Jahren, ja, dann stehen also 6 Millionen Jahre gegen 7000 Jahre. Und das heißt, von den 6 Millionen Jahren Menschwerdung sind 99%, also mehr als 99%, gibt es keine irgendwie gearteten Nachweise für Krieg auch nicht übrigens, Stichwort Marxismus, für Klassenkämpfe, nicht für Unterdrückung, ja, nicht für autoritäre Systeme. All das im Grunde existiert erst oder lässt sich erst nachweisen, genauer gesagt, für die letzten 7000 Jahre und daher auch nicht durchweg. Es gab ja durchaus immer auch andere Gesellschaften, gibt es die auch heute, und sei es eben Stammeskulturen, die friedlicher waren. Ja, so, also deswegen ist es ein solcher Unfug zu behaupten, man wüsste, dass es seit Menschen gibt, der Krieg da gewesen wäre, die Destruktivität da gewesen wäre. Und das gilt auch, wenn man sich beschränkt zum Beispiel auf die momentan angenommene 300.000 Jahre Homo sapiens, dann sind es eben 98% der Zeit, ja, die der Homo sapiens existiert, oder 96, in denen es keinerlei Nachweise gibt für Krieg oder dergleichen. Mit anderen Worten, das Nicht-Kriegerische scheint, dafür spricht jedenfalls alles, die anthropogenetische Normalität zu sein. Und irgendetwas ist passiert. Man kann natürlich darüber spekulieren. Wahrscheinlich kann man nur darüber spekulieren, was dazu geführt hat, dass wir seit etwa 7000 Jahren immer wieder in kriegerische, destruktive, mörderische Auseinandersetzungen kommen. Aber unabhängig davon, dass es so ist, ist trotzdem zu konstatieren, der Mensch selber ist offenbar eher dafür angelegt, anders, liebevoller, kollegialer, solidarischer, friedlicher miteinander umzugehen.
Ja, und es ist nicht so, dass wir jetzt wissen, dass es keinerlei kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat, sondern es ist eben, wie du sagst, wir wissen es, wir haben keinen Nachweis dafür. Ja? Also die Behauptung steht einfach auf tönernen Füßen. Und
lass mich das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Natürlich kann man jetzt sagen, da ist einfach nichts da. Ja, man kann aber natürlich fragen, weil es gibt ja schon eine ganze Menge, also na, eine ganze Menge ist auch übertrieben. Es gibt, glaube ich, ungefähr 3000 Menschen oder Vormenschen Reste, die da gefunden worden sind im Laufe der Zeit, ist ja eigentlich sehr wenig, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber es gibt eben bei diesen Menschen Resten, also ja meistens in Form von Skeletten, was soll auch sonst übrig geblieben sein, ja. Irgendwelche Knochen, meistens Schädelknochen oder vielleicht auch Beine oder so, gibt es eben tatsächlich ganz, ganz seltene Hinweise darauf, dass da Menschen zu Schade gekommen sind durch einen gewaltsamen Eingriff. Ja, also da gibt's gerade mal 5, 6 oder so Beispiele. Also ich rede jetzt von der Zeit von vor 7000 Jahren, ja. Also 5, 6 Beispiele, wo man eben begründet vermuten kann, dass da Menschen vor 430.000 Jahren zum Beispiel einer durch Gewaltanwendung eines anderen Menschen ums Leben gekommen sind. Ja, und man kann sich ja schon irgendwie dann fragen, wenn das öfter der Fall gewesen wäre, müssten dann nicht durch deutlich sehr viel mehr, also auch solche Indizien in Form von entsprechend kaputt gemachten durch Schläge oder was anderes eben auch Skelettteilen zu finden sein. Und das ist nicht der Fall. Stattdessen gibt's aber was anderes, und das ist natürlich auch wieder sehr spannend, auch aus derselben Zeit, über 400.000 Jahre alt gibt's, und auch aus anderen Zeiten, gibt's eben auch Skelette, aus denen man schließen konnte, da waren Menschen offenbar von Geburt an hochgradig behindert in vielerlei Hinsicht, also hatten bestimmte Probleme, die ihnen das Gehen, das Gucken und natürlich auch den Nahrungserwerb schwer gemacht haben, konnten im Grunde nur existieren dadurch, dass andere aus ihrer Sippe, aus ihrem Stamm, aus ihrer Familie, wie auch immer, ihnen geholfen haben mit täglicher Wundpflege. Sowas gibt's, dafür gibt's Nachweise, ja. Also insofern ist es nicht ganz so, dass das gar nichts da ist aus dieser Zeit. Und dann kommt dazu eben aus den letzten tausenden Jahren, also aus den letzten 50.000 Jahren, gibt's ja eben nicht nur Beispiele von Krieg, sondern es gibt eben auch ganz viele Beispiele für Stämme, für Völker, die friedlich miteinander über einen langen Zeitraum umgegangen sind, sei es als Nomaden, ja, oder Wildbeuter, oder sei es eben dann auch in den so vor 5.000, 6.000 Jahren erst überhaupt entstandenen Städten, Ne? Das ist also diese türkische Siedlung, die spreche ich immer falsch aus. Katalhöyük oder so ist also ein prägnantes und recht bekanntes Beispiel. Eine große, über 1500 Jahre bestehende Siedlung mit mehreren tausend Menschen, in denen es keiner bisher bei allen Ausgrabungsfunden dort keinerlei Hinweise darauf gibt, dass dort irgendwie Gewalttaten stattgefunden haben oder dass auch nur eine zentrale Herrscherstruktur da gewesen wäre, die andere unterdrückt hätte.
Wobei man natürlich, das muss man halt auch sagen, die Möglichkeiten des Nachweises sind natürlich eingeschränkt, ne? Weil es ist halt klar, tausend Jahre her, und wenn jetzt nicht gerade ein Knochenbruch oder Deformation einhergegangen ist mit dem gewaltsamen Tod, ist das ja auch praktisch nicht jetzt mehr nachweisbar. Ne? Also ich meine, wenn jetzt jemand durch eine Stichwunde umkam, kann man das ja jetzt nicht mehr feststellen. Jetzt nur als...
Ja. Wir können eben, das ist ein Grundproblem von Archäologie und Anthropologie.
Ja,
genau. Ja, also dass da im Grunde von, also es gibt Schätzungen, dass überhaupt menschenähnliche Wesen und dann eben bis hin zum Homo sapiens, also bis zu vielleicht zur Zeit von vor 15.000 Jahren, dass es insgesamt so 7 Milliarden, glaube ich, gewesen sein könnten, weil das waren ja am Anfang viel, viel weniger. So. Und insofern ist natürlich die Tatsache, dass so ein paar tausend Skelettreste überhaupt da sind, ja, und je länger zurück, desto weniger, bedeutet natürlich tatsächlich, dass man in Wirklichkeit überhaupt keine repräsentativen Aussagen treffen kann über die Zeit, damals auch nicht über die Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig gelebt haben. Ja, das ist tatsächlich so.
Ja. Aber nach dem, was wir sagen können, jedenfalls, ist es eben so, dass wir diese großen kriegerischen Auseinandersetzungen, die es dann in den letzten paar tausend Jahren eigentlich ja irgendwo ständig gegeben hat und natürlich jetzt mit dem 20. Jahrhundert dann bis ins Monströse gesteigert, die lassen sich nicht nachweisen. Wir haben vereinbart, dass wir nur circa 2 Stunden machen, ja, also keine Überlänge. Ist natürlich ein riesiges Thema. Wir werden versuchen, das möglichst alles abzudecken. Also das Thema heute Abend ist eben diese psychosoziale Revolution, an die wir jetzt da uns langsam vorarbeiten, die deiner Meinung nach notwendig ist, um aus diesem ganzen Schlamassel wieder herauszukommen. Ich habe auch eine Seite verlinkt, wo ich glaube, so ziemlich deine ganzen Gedanken zu diesem Thema jetzt einmal die aktuellen zusammengefasst sind. Da gibt's dann, und dann gibt's dann auch ein PDF, das hat, glaube ich, so 150 Seiten, wo man eigentlich alles findet mit, ich glaube, 20 oder 30 Seiten nur Anmerkungen und Referenzen. Also wer sich da weiter vertiefen möchte, findet dort einen wunderbaren Absprungpunkt. Und ja, das ist eigentlich ein Thema, in das man sich weiter vertiefen sollte. Denn die Frage, warum wir es einfach nicht schaffen, hier vernünftig miteinander zu leben, ist, finde ich, immer mehr eine existenzielle Frage. Sie ist es, ich würde sagen, seit dem Anbruch des Atomzeitalters, aber auch davor letztlich schon. Ich möchte jetzt aber noch kurz auf deine Bio eingehen. Du hast letztens ja auch einen sehr interessanten Vortrag zum Thema, unter Anführungszeichen, DDR 2.0 gehalten. Du bist in der DDR aufgewachsen, du warst in der DDR auch sehr engagiert. Und zwar, du schreibst ja in Abgrenzung von meinem permanent an der DDR herummäkelnden Vater, wurde ich als Jugendlicher ein ziemlich naiver Sozialist mit dogmatischen Zügen 1976 mit 19 Jahren auch Mitglied der SED. Kannst du ein bisschen erzählen über deinen Werdegang zuerst, ich sag's jetzt mal unter Anführungszeichen, dummrot, ne? Und dann aber immer mehr eigentlich hinter die Kulisse blickend und letztlich jetzt auch sehr fundierte Kritik an Marx, die du da letztens veröffentlicht hast.
Naja, jetzt unter dem Gesichtspunkt psychosoziale Revolution, ne? Ist natürlich, also wir werden immer wieder darauf zurückkommen, direkt oder indirekt, ist immer eine entscheidende Frage, Menschenbild, wie sind Menschen? Deswegen war es auch so wichtig, über die Vergangenheit, über die Menschwerdung zu sprechen, ne, darüber, dass es also da keine Indizien gibt, dass wir schon immer böse waren. So, und natürlich kann man über alle Menschen hier zu allen Zeiten reden, man kann aber auch und sollte auch über sich reden und über sich nachdenken. Ja, und ich finde also in mir und in meiner Entwicklung das tatsächlich auch wieder, wundert mich jetzt eigentlich auch nicht, was ich denke, was man grundsätzlich sagen kann. Also ich denke auch, ich bin wie alle als ein interessierter, neugieriger, liebevoller, ja, liebenswerter Mensch sozusagen erstmal entstanden, auf die Welt gekommen, aber bin eben dann, wie die allermeisten von uns, eben auch einer autoritären Erziehung ausgesetzt gewesen. Nicht nur bei meinen Eltern, ja, sondern natürlich dann auch in der Schule, ja, und habe dadurch, was aus meiner Sicht, und da stimme ich Sigmund Freud nach wie vor voll zu, eben schon durch die Kindheit diese Prägung auf autoritäre Charakterstrukturen, also auch neurotische Aspekte sozusagen erhalten. Und die Zeit, von der du jetzt dann gesprochen hast, wo ich dann turmrot war oder eben als naiver Genosse auch Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gewesen bin oder geworden bin, hat natürlich damit zu tun. Ich möchte nur sagen, es ist mir zwar wichtig, das auch so kritisch zu sehen, ich will es aber auch nicht jetzt im Nachhinein diffamieren, weil es war nicht nur dumm rot, es war auch gut rot. Ja, also es gab ja eine Menge, mit dem man sich da identifizieren konnte, sei es der sehr viel intensivere Kampf um Frieden, der in der DDR geführt wurde, also in der Außenpolitik, sei es der im Vergleich zur BRD viel intensivere, tatsächlich gepflegte, unterstützte Antifaschismus. Ja. Insofern gab es auch eine Menge gute Gründe, sich politisch zu engagieren. Nur so autoritär, wie ich damals eben auch durch meine Erziehung bereits war, habe ich erstmal viele Probleme, die objektiv da waren, nicht gesehen, nicht sehen wollen. Ich habe sozusagen, da ich mit meiner eigenen Familie nicht so gut klarkam, habe ich in der SED dann eine Art Ersatzfamilie gefunden. Und wenn man die dann gefunden hat, dann möchte man sie nicht gleich wieder verlieren. Und damit man sie nicht verliert, wird man dazu tendierte ich auch dazu, da mir vieles auch schön zu gucken, Probleme zu übersehen. Okay, dann habe ich aber Psychologie studiert, auch mit 19 angefangen, an der Humboldt-Uni Psychologie zu studieren. Und bin eben mit dieser Erwartung, da jetzt auch was sehr für mich Wertvolles zu erfahren, auch in puncto Psyche, Menschenbild und so weiter, also eine Art sozialistische Psychologie, die was taugt, zu kennenzulernen, bin ich dorthin gekommen und habe festgestellt, ja, Pustekuchen, ja, also sozialistische Psychologie im Grunde war also aus meiner Sicht, ja, trotz meiner vielleicht naiven Herangehensweise war also nur minimal vorhanden. Und weil die Aussagen über den einzelnen Menschen, über das Individuum, über seine Lebensgeschichte, über seine Bedürfnisse und so waren einfach nicht niveauvoll. Ja, die waren nicht niveauvoll, weil eben man diese Idee hatte und vertrat, die Produktionsverhältnisse, die Wirtschaft bestimmt im Grunde alles und dann die psychischen Aspekte, der sogenannte Überbau nach Marx, der kommt dann einfach hinterher. Und mit dieser aus meiner Sicht heutigen Sicht albernen Grundannahme war es ja dann auch möglich, im Grunde die Individualität mehr oder weniger auszublenden und sich gleich den großen Fragen der Klassen und Massen und sowas zuzuwenden, aber nicht psychologisch, sondern eben was die Produktion betrifft. Und insofern bin ich eben damals schon sehr schnell darauf gekommen, dass ein Widerspruch zwischen einerseits dem großen Anspruch des Marxismus, der sozialistischen Weltanschauung und andererseits dem unheimlich dürftigen Menschenbild. Und dann hatten wir beim Studium ja Gott sei Dank eben auch Sigmund Freud, Psychoanalyse, und in die habe ich mich sozusagen verliebt. Und verliebt heißt ja eben immer auch, man guckt sich da auch mal wieder was schön, man sieht die negativen Seiten erstmal nicht. Also ich war ein totaler Fan von Sigmund Freud und habe dann eben gedacht, okay, Sigmund Freud plus Karl Marx, Marxismus plus Psychoanalyse, das wär's dann. Und da wiederum ist ja dann eben der spannendste Vertreter aus meiner Sicht tatsächlich Wilhelm Reich gewesen. Und auf den habe ich mich ja dann so insgesamt dann immer mehr zubewegt und mich bin ja von dem bis heute sozusagen nicht losgekommen. Das interessiert mich ja nach wie vor. Lange genug ausgeholt?
Na, du kannst gern weiter ausholen. Und ja, also interessant eben auch diese Selbstkritik, die du da übst, die ja eben wichtig ist, die ja dann, wenn wir jetzt auf das heutige Thema die psychosoziale Revolution kommen, es hat ja, jeder ist damit einverstanden, dass ja ganz allgemein gibt's da ganz viele Probleme und patriarchale Strukturen und aggressionsfördernde gesellschaftliche Verhältnisse etc. Und natürlich auch Neurosen und sonstige Dinge, die jeder mit sich, jeder hat halt so seinen Pinkerl. Und das allgemein festzustellen, fällt ja fast niemandem schwer, aber wenn es dann darum geht, ja, aber auch bei dir gibt's all diese Dinge, also bei sich selbst dann quasi nachzuschauen, da hört es ja dann meistens auf, ne?
Ja, leider, ne? Und deswegen sind ja solche Sachen, wie wir sie schon mehrmals miteinander besprochen haben, wie wir sie jetzt auch besprechen, eben, glaube ich, leider nicht so tauglich, um wirklich ganz viele Menschen zu erreichen. Aber es ändert ja nichts daran, dass man Wahrheiten oder das, was man für Wahrheiten hält, eben aussprechen sollte. Ja, in der Hoffnung, dass es doch irgendwelche Menschen immer wieder gibt, zusätzlich zu denen, die es schon begriffen, gefühlt, erfahren haben, die sich dafür interessieren und die bereit sind, eben in diesen Spiegel zu gucken. Weil, wie du schon sagst, wenn das nicht mit dazukommt, wenn man immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigt und sagt, ne, die haben ja eine Macke, ja, die sind ja neurotisch oder die sind ja übertrieben aggressiv und so, aber ich doch nicht, ja. Und ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte ganz tolle Eltern und war immer glücklich, ja. Und alle anderen, die es nicht so toll hatten wie ich, die tun mir leid. Also wenn man dabei stehen bleibt, denke ich, dann wird man also nicht in der Lage sein, die großen Zusammenhänge zwischen Individuum und Gesellschaft eben zu verstehen, geschweige denn sie irgendwie konstruktiv irgendwie anzuwenden und zu verändern.
Genau, und das geht's heute Abend. Wir haben bereits einen Anrufer. Soll ich ihn vielleicht mal reinnehmen und mal schauen, was er fragen möchte? Oder?
Ja.
Ja. Dann schauen wir mal. Also er joint gerade. Das dauert manchmal etwas. Ja, jetzt müsste er da sein. Hallo, lieber Anrufer. Kannst du uns hören? Wie so oft.
Ja, hallo.
Ah ja, hallo. Ja, du bist auf Sendung. Bitte.
Ja, das ist cool. Ich wollte eigentlich nur antesten, ob das dieses Zoom-Programm funktioniert.
Ja, es funktioniert. Hast du eine Frage? Hallo? Okay.
Ja, das ist ja wunderbar. Okay. Also eine Frage hätte ich schon, aber vielleicht später.
Ja, dann stell sie doch gleich, wenn du schon da bist. Na, dann stell sie doch.
Ich möchte zu einem anderen Thema etwas sagen, aber dann später.
Na gut, okay. Gut, also bitte nur anrufen, wenn ihr auch wirklich eine Frage habt. Normalerweise funktioniert das alles, wenn es bei euch funktioniert. Lieber Hörer, bitte wieder aussteigen aus der Session, weil sonst haben wir da ein anderes Problem. Okay, gut. Die Sache ist eben die, wenn wir auf die Welt kommen, ist die Welt noch in Ordnung, so im wahrsten Sinne des Wortes, aber dann geht's eben los. Und das Drastische ist ja auch, was du ja sogar auch ausführst, also du bringst da zwei sehr, sehr brisante Beispiele, ne? Also Hitler und Goebbels, und schaust in ihre Biografie und stellst fest, ne, also das waren keine Monster, als die Kinder waren, ja, sondern und es ist sogar aus ihrer Biografie nachzuvollziehen, wo dieser ganze Hass und so weiter herkam dann letztlich. Soweit man das halt jetzt kann, ne? Irgendwo zwischen der Kindheit und dem Erwachsenensein passiert das dann eben. Und du hast ja auch das Buch Menschen sind keine Marionetten herausgebracht, wo du eben, wie du jetzt schon angedeutet hast, auch darüber schreibst, dass also auch im Marxismus der Mensch selbst außen vor blieb, sondern man halt die Idee hatte, nur durch Änderung der Gesellschaft, der Produktionsverhältnisse erreicht man das Ziel. Das ist ja auch. Und dann gibt's halt das andere Extrem, wo man sagt, nein, es ist das Individuum, das muss jetzt quasi geläutert werden, das muss bearbeitet werden. Das ist vielleicht auch so dieser Widerstreit zwischen Psychologismus und Ökonomismus, glaube ich, ne? kann man sagen. Also das eine wäre jetzt nur auf das Individuum einzuwirken, der Psychologismus, der Ökonomismus jetzt nur versuchen, durch Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse das herbeizuführen. Und wir haben das Zitat von Wilhelm Reich schon oft gebracht. Du weißt, welche ich jetzt meine. Ja, ja. Vielleicht magst du es jetzt geben.
Ja, also wenn man versucht, die psychische Struktur der Menschen alleine zu verändern, dann leistet die Gesellschaft Widerstand. Wenn man versucht, aber nur die Gesellschaft zu verändern, dann leisten die einzelnen Individuen bzw. deren psychische, neurotische Struktur Widerstand. Und deswegen muss man beides verändern. Und im Prinzip gleichzeitig, nicht etwa irgendwie im Abstand von 100 Jahren nacheinander. Ne? Also der letzte Satz war nicht mehr von Reich, sondern von mir. Ja, aber das tatsächlich, also ich habe ja diesen Gedanken, das, was ich jetzt so psychosoziale Revolution nenne, den habe ich ja nicht erfunden. Ne? Es ist einfach eine, denke ich, eine Konsequenz aus meinem langen Befassen mit Psychoanalyse, mit Reich, mit Fromm, auch mit den Büchern von Hans-Joachim Marz, mit dem ich ja auch Rundfunksendungen gemacht habe. Ja, und insofern ist es eine Art Quintessenz, die ich daraus ziehe, aber die ich nicht etwa voll und ganz alleine erfunden habe. Wichtig ist vielleicht, du hast ja auch meine letzten Artikel, also mit den Marionetten, das ist kein Buch, das ist ein Artikel, den man sich bei mir als PDF runterladen kann von der Webseite. Du hast ja den Marxismus schon angesprochen. Der Marxismus ist eben leider bei all dem, was er auch im 19. Jahrhundert an neuen, spannenden Ideen, die teilweise immer noch eine Gültigkeit haben, durchaus, nämlich zum Beispiel, dass der Kapitalismus weg muss, weil er einfach menschenunwürdig ist, dass er bei all diesen Vorteilen und diesen Fortschritten hat er aber gleichzeitig etwas anderes eben hergestellt, nämlich bei den Leuten, die ihm Marx, dann später auch Engels, eben so gefolgt sind, eine Unterbewertung der Psyche. Und das wiederum hat, wenn du so willst, genau den neurotischen Vorteil, über den wir vorher gesprochen haben, dass man nämlich, wenn man an Marx dranbleibt, erspart es einem, über sich selber großartig nachzudenken. Denn laut Marx sind es ja objektive soziale Naturgesetze, wie er es genannt hat, nach denen die menschliche Entwicklung schon immer angeblich sich gerichtet hat und immer noch sich richtet. Und da können dann die einzelnen Menschen gar nichts gegen machen. Ja. Und wer das glaubt, der ist ja in der Hinsicht fein raus, weil er kann ja dann auch nichts gegen machen. Und es ist ja nicht so eine Frage seiner individuellen Entwicklung, seiner Kindheit, seiner Eltern, seiner eigenen vielleicht aufgestauten Destruktivität, sondern es sind eben die objektiven ökonomischen Gesetze. Ja. Und Wilhelm Reich war nun jemand, der tatsächlich, glaube ich, am intensivsten versucht hat, neben Erich Fromm, aber ich glaube noch intensiver als Fromm, Psychoanalyse und Marxismus zusammenzubringen. Aber in einer Zeit, in der, also wir reden jetzt von 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Marxisten, Linke, Kommunisten zum großen Teil diffamiert, verfolgt wurden, ja, unter Hitler ja dann auch umgebracht wurden. In dieser Zeit ist es verständlich, dass jemand wie Reich sozusagen überspitzt gesagt nichts auf Marx kommen lassen wollte. Also Marx eben immer wieder auch verteidigt hat und aus meiner Sicht sich ein Stückchen zu sehr schön geguckt hat. Das heißt, Reich hat nicht diese Problematik bei Marx gesehen, die meiner Meinung nach objektiv aber bei Marx da ist und die ich mir nun bewusst gemacht habe, aber auch mit 50 Jahren Verspätung, wenn du so willst. Also mir ist ja auch nicht leicht gefallen. Ich bin in der Kindheit, in der Jugend mit dieser Weltanschauung im Grunde intensiv identifiziert gewesen und insofern habe ich auch lange gebraucht, da richtig hinzugucken. Aber jetzt kann ich eben auch sagen, Leute, aus dem Marxismus werden wir zwar vielleicht eine spannende Analyse des vor allem Kapitalismus im 19. Jahrhundert finden, teilweise auch vielleicht noch im 21. Jahrhundert in bestimmten Aspekten, aber was wir ganz bestimmt dort nicht finden werden, sind Lösungen für unsere aktuellen Probleme und Zukunftsvorstellungen, wo es mal hingehen kann. Ja, und da gehe ich dann doch ein Stückchen über Wilhelm Reich hinaus, was ja kein Kunststück ist, weil ich eine ganze Weile später lebe als Wilhelm Reich.
Und ja, also eben, auch im realen, oder zumindest im Versuch, den realen Sozialismus zu leben, gab es eben dann Probleme, also in diesem Versuch quasi nur über die Gesellschaft auf die Menschen einzuwirken, über die Strukturen und über die Produktionsverhältnisse. Du schreibst zum Beispiel also auch, die Argumentation war als Begriff war in der DDR eine Vorgabe des Politbüros. Ja. Du schreibst dann aber auch, dass die Propaganda rund um den Ukraine-Krieg um einiges schlimmer ist. Mhm. Also, dass du sowas in der DDR nie erlebt hast. Und ja, dann halt auch in einem Nebensatz zumindest, dass also 2014 in der Ukraine überhaupt mit eigentlich Neonazis teilweise kooperiert wird. Mhm. Gut, da gibt es dann auch immer wieder Aussagen von Putin. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das Regime selbst in der Ukraine jetzt Nazis sind, aber es gab ja zum Beispiel sogar mal einen Auftritt eines ehemaligen, ja, ich glaube, der SS oder zumindest der ukrainischen Version der SS-Angehörigen im kanadischen Parlament, was ja ziemlich peinlich war. Also das stimmt leider zu einem gewissen Grad. Das heißt, es ist alles noch viel schlimmer geworden, kann man sagen. Generell, also auch die Krieg, das 20. Jahrhundert, ja, die Befreiung von Nazi-Deutschland, die ja dann passiert ist, aber auch da schreibst du, die Westmächte griffen in den Zweiten Weltkrieg nicht zuletzt ein, um den Vormarsch der Sowjetunion zu stoppen. Oh. Und die Sowjetunion hat ja, sie haben ja gerade wieder den Jahrestag jetzt gefeiert, auch in Wirklichkeit die Nazis gestoppt. Ne? Mhm. Also ohne diese 27 Millionen, die da gestorben sind.
Also an Sowjetbürgern.
An Sowjetbürgern, ja. Da würde die Welt anders aussehen.
Ja,
Okay. Also, wenn man in die Geschichte schaut, also nur Tod und Verderben kann man sagen. Und aber leider halt auch im Osten und im Sozialismus dann eben so diese Einstellung, ich zitiere dich da, weil sie die Wahrheit mit dem Löffel gefressen haben, müssen sie sich keine Gedanken um ihre Macken machen. Ne? Mhm. Also man war einfach davon überzeugt, dass der Marxismus die absolut überlegene Ideologie ist und irgendwelche neurotischen Störungen, die da massenhaft auftreten und eigentlich in kleinbürgerlichen Strukturen gezüchtet werden, die sind wurscht. Hat nicht funktioniert. Und man hat ja gesehen, nach der Wende ist ja das alles sehr, sehr schnell dann verflogen gewesen, eben auch die guten Aspekte, die es natürlich gab, neben all der berechtigten Kritik. Dann die Organisation Gehlen zum Beispiel, also wie sich da einfach diese vor allem geheimdienstlichen Strukturen dann eigentlich in die Nachkriegszeit weiter gerettet haben, kann man sagen. Und ja, ich habe es
in der BRD.
Mhm. In der BRD, ne? Also der BND war dann irgendwie am Anfang im Prinzip besetzt mit ehemaligen Nazi-Größen.
Im hohen Maße, ja. Mhm.
Ja.
Ja. Also ich meine, du reißt ja jetzt ganz viele Sachen gleichzeitig an, ne? Das große Thema ist ja irgendwie trotzdem, was wir verfolgen sollten, psychosoziale Revolution. Und da ist eben tatsächlich wichtig, nochmal diesen Gedanken, die psychischen Strukturen der Individuen müssen sich verändern. Also nicht, weil sie schlecht geboren werden, sondern im Grunde, weil sie der jeweiligen Gesellschaft angepasst werden und diese Anpassung in ihnen eben lauter negative Effekte hat. Es entstehen massenhaft autoritäre Charakterstrukturen. Ja, so. Und das ist eben die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, die Gesellschaft muss aber auch verändert werden. Die DDR, überhaupt den realen Sozialismus sich anzugucken, wobei ich natürlich die DDR am besten beurteilen kann, davon lohnt sich auch deswegen, weil es eben ein Nachweis dafür ist, dass diese Idee von Marx, dass der sogenannte Überbau, nämlich also alles ideologische, künstlerische, kulturelle und so weiter, dass das sich einfach dann hinterher bewegt, wenn erstmal die Produktionsverhältnisse nicht mehr kapitalistisch sind, dass das ganz offensichtlich nicht gestimmt hat. Ich verweise ja auch in dem Artikel, den du da gelesen und auch zitiert hast, darauf, dass nach 40 Jahren DDR 1990, 18. März, die ersten sogenannten freien Wahlen, damals ja noch auf dem Boden der DDR, das wirklich erwiesen haben. Denn bei einer 94% oder 97% Wahlbeteiligung haben knapp die Hälfte aller Leute, die da gewählt haben, die Parteien gewählt, die ganz klipp und klar gesagt haben, wir wollen den Anschluss oder die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik. Ja, und da war nicht die Frage, ob die Bundesrepublik irgendwie dann den Sozialismus übernehmen möchte. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Das haben diese Parteien auch nicht vorgeschlagen. Ja, das heißt, nach 40 Jahren DDR haben die allermeisten DDR-Bürger sich dafür entschieden, wieder Kapitalismus haben zu wollen. Und 40 Jahre lang waren es Produktionsbedingungen, Produktionsverhältnisse, die wirklich nicht kapitalistisch waren. Sie haben aber da nicht zu einer grundsätzlichen, anhaltenden, tiefgründigen Veränderung in den psychischen Strukturen geführt. Und das sollte man einfach anerkennen als Fakt und versuchen, was draus zu machen. Ne? Also nicht zuletzt die Schlussfolgerung, wenn wir wirklich was verändern wollen, müssen die psychischen individuellen Strukturen auch eine Rolle spielen. So, aber deswegen eben auch kein Psychologismus. Wenn wir dabei stehen bleiben, ja, dass wir alle irgendwelche psychologischen Seminare besuchen oder meinetwegen auch eine gute Psychotherapie machen, dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Und dann reicht es. Das wäre genauso naiv. Der Kapitalismus selber, das System Kapitalismus als eine Form von Ausbeuterordnung, erzeugt sozusagen immer wieder neu diese Charakterstrukturen, die dann den Kapitalismus auch stabilisieren. Wir müssen also beides verändern. Und deswegen versuche ich das in dem Begriff zu fassen, psychosoziale Revolution.
Genau, und dieses Zitat, das du vorher gebracht hast, das soll zum Ausdruck bringen, dass wenn man nur das eine das verändert, wenn man nur an der psychischen Struktur arbeitet oder nur an der Gesellschaft, dann zieht das andere das einfach immer wieder runter. Ja, also wenn man nur die Produktionsverhältnisse ändert, aber die Menschen einfach noch nicht reif dafür sind, jetzt verkürzt gesagt, dann hilft es genauso wenig, wie wenn man die Menschen zwar quasi, wenn man das jetzt, wenn das so leicht wäre, befreit, aber wenn sie dann erst wieder in einem System sind, in dem sie ja Frondienst leisten müssen und eigentlich nicht gemäß ihrer Natur sich entfalten können, dann hilft es auch wieder nichts. Philipp fragt da etwas, ich gebe das jetzt einfach nur mal weiter, setzt der Gast den Staatskapitalismus, Eigenbezeichnung Lenin, mit Sozialismus gleich?
Also der Gast hat es jetzt nicht mehr so mit Begriffen, ja, weil auch Sozialismus ist wie viele andere Begriffe noch intensiver bei links, rechts, ja, sowas von unterschiedlich ausgelegt worden. Es ist kein klarer Begriff, weil gegen was Soziales kann ja eigentlich keiner was haben, aber es gab ja auch den Nationalsozialismus, ja, und wie viel vom realen Sozialismus tatsächlich den Vorstellungen von Marx entsprochen hat, wie Sozialismus sein müsste, ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Also deswegen, ich möchte nicht über Definitionen sprechen. Ja, ich denke, dass in der vor allem möchte ich mich nicht darüber streiten, weil da hat jeder seine Definition und man kann sich von hunderten Definitionen, was Sozialismus ist, irgendwas aussuchen. Und dann kann man tagelang aneinander vorbei diskutieren, weil jeder was anderes meint. Ich denke, dass Ausbeuterordnung, zu denen auch der Kapitalismus gehört, etwas Menschenunwürdiges sind. Ich denke, dass Marx und Engels Vorreiter waren im 19. Jahrhundert bei der Analyse dieser Gesellschaftsformation und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen, dass innerhalb einer solchen Gesellschaftsordnung es eigentlich auf Dauer nicht menschenwürdig zugehen kann. So. Und diesen Gedanken sollten wir bewahren, unabhängig von all dem, was ich auch an Marx, Engels und meinetwegen Lenin und Stalin sowieso, ja, zu kritisieren oder zu verurteilen habe. Darum geht's mir. Mir geht's um eine menschenwürdige Gesellschaft. Ob die dann kommunistisch genannt wird, sozialistisch genannt wird, ja, oder noch irgendwie anders, ist mir inzwischen ziemlich egal.
Ja, also die Religion Marxismus, ja, unter Anführungszeichen, dort ging's ihm auch letztlich nicht um die Menschenwürde. Wie sieht's deiner Meinung nach eigentlich mit der Menschenwürde in China aus?
Ja, also das ist ja eine spannende Frage. Da muss man auch, kann man auch wieder sagen, wenn man in einer von Marx ausgehenden Weise sich China anguckt, dann ist China kein sozialistisches Land, weil ja die Produktionsverhältnisse nicht durchweg unkapitalistisch sind, weil sie ja große Bereiche haben, wo Kapitalisten tatsächlich produzieren, Geld scheffeln und so weiter und so fort. Wenn man aber sich eben von dieser engen Begrifflichkeit trennt und überlegt, dass es um menschenwürdige Verhältnisse geht und sich dann anschaut, was in China in den letzten Jahrzehnten passiert ist, wie sehr die Lebenserwartung gestiegen ist, die Rechtssicherheit, die Gleichberechtigung der Geschlechter, wie sehr die an ökologischen Fragen dran sind, wie groß die Zufriedenheit, und zwar auch festgestellt durch westliche Befragungsinstitute, der Bevölkerung mit ihrem Leben ist und mit ihrer Regierung, ja, dann kann ich nur sagen, es ist ganz bestimmt kein Sozialismus im Sinne von Marx, jedenfalls nicht, wie er Sozialismus dann ökonomistisch gefasst hat, aber es ist eine zunehmend menschenwürdige Gesellschaft. Ich habe mal ein Buch gelesen, da stand drin über China als Kritik. In China wird Politik gemacht, es war eine Kritik an China, es wird Politik gemacht für das Volk, während wir hier in der BRD, stand dort jedenfalls drin, Politik durch das Volk machen. Da kann ich ja nur sagen, also das sehe ich, weiß Gott nicht, ja, Letzteres. Und es wäre ein Riesenfortschritt, wenn in diesem Land hier, also wo ich jetzt bin, Deutschland, wenn Politik für das Volk gemacht werden würde. Und in China, denke ich, bemühen die sich wirklich darum, dass da nicht alles Dufte ist. Ist überhaupt keine Frage. Aber dann zeig mir mal das Land, wo alles Dufte ist. Ich kenne keins.
Ja, ich auch nicht. Also dennoch, Geschmacksmuster schreibt, in China gibt es Hinrichtungsbusse, Eiskristall Unsinn. China ist aber inzwischen ein Polizei- und Überwachungsstaat geworden. Über die Hinrichtungsbusse kann ich jetzt nichts sagen, habe ich jetzt noch nicht gehört. Polizei- und Überwachungsstaat, ja. Also die elektronische
Überwachung. Ich nicht so mit, aber weißt du, das Problem ist doch jetzt, also ich nehme an, der Herr mit diesem Tarnnamen da ist ja wahrscheinlich auch kein Chinese. Du bist keiner, ich bin keiner. Wir haben unser Wissen bestenfalls aus Büchern, ich aus einer ganzen Reihe von Büchern, von Leuten, die in China lange gelebt haben oder immer noch da leben, oder auch aus Gesprächen, die ich im Internet angeguckt habe. Ja, ich war nicht vor Ort, das ist klar. Ja, aber ich habe meine Informationen darüber von Leuten vor Ort. Und ich habe eine ganze Menge dazu gelesen, ich habe ziemlich viel Zeit damit zugebracht und ich finde, das ist ein für mich stimmiges Bild und deswegen kann ich auch dem Polizeistaat so nicht zustimmen. Ich glaube, dass die in mancher Hinsicht demokratischer sind als hier, ja? Vor allem seit 2020 hier. Ja? Aber das hat keinen Sinn, wenn wir es vertiefen, weil wir können alle nicht beweisen. Ja.
Nee. Ja, ich war einmal in China, schon lange, lange her, ich glaube 15 Jahre, 20 Jahre, und ein guter Freund von mir lebt dort. Ja, es ist natürlich auch nicht perfekt, ja, also Eiskristall schreibt, dieses Social Credit System von China ist menschenunwürdig, ja, finde ich auch. Aber wie du sagst, ist jetzt ja auch nicht unser Hauptthema. Aber wo du sicher auch recht hast, ist, dass der Lebensstandard sich natürlich extrem gehoben hat. Und ja, es vielen Menschen da einfach jetzt besser geht und auch jetzt, was Frauenrechte anbelangt. Minderheiten ist wieder ein anderes Thema, aber gut. Okay. Also dein Urteil ist, mit der Menschenwürde in China sieht es jetzt zumindest nicht viel schlechter aus als mit der Menschenwürde im Westen.
Also der Westen ist ja auch wieder, was ist denn der Westen?
Ja, okay.
Ist Schweden dasselbe wie Österreich?
Ne? Nehmen wir die USA
zum Beispiel. Und ein riesengroßes Land, ja, in dem ich ein einziges Mal war, weil ich im Wilhelm-Reich-Archiv recherchiert habe in Boston. Also ich als überhaupt nicht USA-Experte kann dazu jetzt nicht sagen, wie die einzelnen Menschen leben.
Mhm. Ja.
Das ist mir, weißt du,
schwer zu sagen, okay.
Die USA ist ein kapitalistischer Staat. Die USA sind seit sonst wann Weltgendarm und Weltterrorist Nummer eins, ja. Aber es ist ja nicht das Volk, ja. Es ist ja vor allem der tiefe Staat oder der militärisch-industrielle Komplex, die Regierung, alles Mögliche. Es sind Leute mit viel Geld, die nicht zuletzt an Waffen verdienen, ja. So, und insofern wirkt der Staat USA nach außen hin aus meiner Sicht eindeutig für die Welt viel, viel gefährlicher, zerstörerischer, destruktiver als China. China versucht mit auch natürlich Einfluss zu gewinnen, aber meines Erachtens nachweislich nicht die Weltherrschaft zu erringen und überzieht die Welt auch nicht im Krieg mit Kriegen. Und was die USA da machen, sehen wir ja geradezu. Ne? Aber wir springen jetzt von sehr vielen Themen, von einem Thema zum anderen.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen bei China hängen geblieben. Also jemand weist natürlich auch darauf hin, dass die Corona-Zeit in China nicht lustig war. Die war bei uns aber auch nicht lustig und so weiter. Gut. Ich meine, unterm Strich kann man sagen, überall gibt es extremen, gibt es viel Luft nach oben. Ja, ob das jetzt China ist, ob das jetzt die USA ist, ob das Europa ist, Indien.
Ja, aber gleichsetzen würde ich eben auch wieder nicht. Man kann sich schon genauer angucken, ne? Ich kann nur den Leuten sagen, es muss ja sowieso keiner meine Meinung teilen, ja. Aber auf meiner Webseite sind eine ganze Menge Informationen sowieso zu finden, aber eben auch eine längere Recherche in Büchern und Zeitungsartikeln, die ich 2020/21 gemacht habe über China. Also einfach mal nachgucken, wenn es jemand interessiert. Wie gesagt, Sie müsst ja nicht meine Meinung übernehmen, aber dann kennen Sie sie. Hm. Wir können sie jetzt hier nicht wirklich ausbreiten.
Naja. China hat nicht überall Militärbasen, schreibt zum Beispiel Neo. Ja, Ich möchte anfangen, noch nicht, aber hoffen wir, dass so bleibt. Du schreibst sinngemäß, die Erwachsenen, also wir, sind ohne es zu wissen psychosoziale Zeitbomben und empfänglich für Kriegshetze. Das ist zweifelsohne richtig. Ich habe gerade heute wieder kurz vor der Sendung in der Welt die Nachrichten geschaut und es war sehr interessant. Der Reporter spricht da an, ja, aber ja, ich glaube, euer Verteidigungsminister oder Sekretär hat da mit einem NATO-Typen gesprochen und da ging es halt darum, dass man der Meinung ist, dass Russland ab 2029 bereit sei, uns anzugreifen, was jetzt noch nicht heißt, dass sie uns auch wirklich angreifen, aber sie seien bereit und ja, wir müssen da jetzt eben kriegstüchtig werden. Ne? Das ist so die Maxime, die jetzt schon seit Jahren ausgegeben wird, die ich zum Kotzen finde. Und jetzt, wie gesagt, ohne jetzt auf diese ganzen geopolitischen Dinge im Detail eingehen zu können, und es ist natürlich klar, zum Streiten bedarf es immer zwei, alles klar, also es geht jetzt auch überhaupt nicht, da die andere Seite, also die russische Seite da jetzt irgendwie in Schutz zu nehmen, ja, aber dennoch ist es wichtig, sie zu verstehen, ja, und dass Putin-Versteher ein Schimpfwort wurde, ist ja allein schon so absurd. Ich meine, wenn man nicht einmal versucht, sein Gegenüber zu verstehen, dann kann es ja nur in einen bewaffneten Konflikt enden und das kann ja wohl niemand ernsthaft wollen, meiner Meinung nach.
Ich würde mal sagen, kein psychisch gesunder Mensch kann das ernsthaft wollen. Aber dann guck mal, wie viele psychisch gesunde Menschen du so persönlich kennst. Ja, also es gibt eine ganze Menge Leute, die offensichtlich Kriege wollen, weil sie an Kriegen verdienen. Der Kapitalismus, meiner Meinung nach der Westen, besser gesagt, steht seit ein paar Jahren zunehmend im Rücken zur Wand. Und es anscheinend gibt's dort maßgebliche Kreise, die offenbar eher bereit sind, die Welt auch mit in den Abgrund zu reißen, als ihre Macht irgendwie zu verlieren. Also insofern muss ich dir da an der Stelle leider widersprechen.
Ja, also, wie meinst du jetzt, an welcher Stelle?
An der Stelle, dass keiner das wollen kann, dass Krieg entsteht.
Ja, ja.
Na, und du hast ja vorher auch, ja. Du hast ja vorher auch gesagt, du hast es jetzt einfach so als gegeben hingestellt, meine Behauptung, dass die meisten von uns psychosoziale Zeitbomben sind. Ich will das bloß nochmal, weil das vielleicht doch nicht so ein ganz gewöhnlicher Gedanke ist und weil die meisten diesen Gedanken wahrscheinlich an sich eher ungern oder gar nicht rankommen lassen wollen, doch nochmal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Wie gesagt, Ausgangspunkt ist, wir kommen meiner Meinung nach nachweislich, da kann man einen Satz auf meiner Webseite nachlesen, nachweislich als prosoziale, kreative, liebenswerte, liebevolle Lebewesen auf die Welt. Und wenn wir so hätten, wenn wir so bleiben dürften, würden wir sicherlich auch eine entsprechende Gesellschaft aufbauen. Wir werden aber stattdessen oftmals schon vorgeburtlich, aber unter Stress gesetzt, dann kommt oft eine Geburtspraxis dazu. Darüber hat ja auch schon Wilhelm Reich geschrieben, seinerzeit, die oftmals auch mit viel Gewalt zu tun hat. Heute ist es zum Beispiel so in Deutschland, kommen, glaube ich, ich habe es jetzt vergessen, 2/3 der Kinder mit durch Kaiserschnitt auf die Welt. Und zwar natürlich nicht, weil das in jedem Fall irgendwie medizinisch nötig wäre, sondern weil bestimmte Sachen sich dann besser planen lassen und so. Ja. Das heißt sozusagen, wir werden dann schon oftmals begrüßt mit, du kommst jetzt hier nicht aus dem Bauch raus, wenn du soweit bist, sondern weil wir den Termin festgelegt haben. Zack, Schnitt, ja. Das ist so. Und dann geht's im Grunde weiter, ja, mit einer mehr oder weniger autoritären Erziehung, in der wir eben immer mehr den Kontakt zu unserem guten Kern gezwungen sind, zu verdrängen, zu verlieren. Der gute Kern geht nicht kaputt, aber der Kontakt, den wir dazu haben, der wird immer dünner. Und darunter leiden wir. Wir müssen uns anpassen. Wir werden von uns selber entfremdet. Und das lässt gesunde Wut entstehen. Und diese gesunde Wut darf aber wiederum nicht gezeigt werden. Dadurch staut sie sich an. Und dadurch entsteht aus einer gesunden Wut allmählich ein Destruktions-, ein Zerstörungspotenzial. Und das ist eben in den meisten Erwachsenen meines Erachtens und auch nach meiner Erfahrung der Fall. Und das meine ich, wenn ich sage, wir sind soziale Zeitbomben und empfänglich für Kriegshetze, weil in uns angestaute Wut ist. Wir oftmals meistens nicht mehr wissen, gegen wen die eigentlich gerichtet war, gegen Vater, Mutter, Erzieher, Lehrer und so weiter und andere, die uns unterdrückt haben. Und jetzt kommt dann eben, kommen die Medien, kommen die Politiker und sagen, du, dass es dir so schlecht geht, das liegt an den bösen Russen. Aber den wollen wir jetzt mal ordentlich heimleuchten. So. Und dann kann es sein, dass wir dadurch verführbar sind, weil uns jemand ein Ventil anbietet. Ja. Indem er sagt, ja, die Russen sind sowieso Untermenschen oder eben früher die Juden oder die Kommunisten oder andere oder so, ja, die sind an eurem Elend schuld, die sind schuld daran, dass ihr nicht glücklich seid, ja, also dass sie uns diskriminieren, verfolgen oder vielleicht auch töten. Das ist dieser Zusammenhang, den ich damit meine.
Ja, natürlich kann man jetzt auch sagen, Kapitalisten sind am allen schuld, aber die sind wahrscheinlich nicht so auf eine Gruppe eingrenzbar. Keine Ahnung. Aber ist ja eigentlich auch...
Nee, die Kapitalisten sind schon deswegen nicht an allen schuld, weil... Also das wäre jetzt die Frage, was du damit meinst, weil ich meine, Russland ist auch ein kapitalistischer Staat seit 1991, ja. Also so einfach ist es ohnehin nicht. Mhm. Aber... Die Kapitalisten sind auch deswegen nicht an allen schuld, einfach so wie auch meinetwegen ein Trump oder ein Merz oder ja nicht an allen schuld ist, weil die könnten doch alle da oben nicht machen, was sie wollen, wenn wir als Masse sie nicht machen lassen würden und sie im Grunde damit unterstützen. Durch Steuerzahlung, durch Schweigen, durch nicht hingucken, durch nicht die Klappe aufmachen, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, nie und nimmer, und das ist ja schon eine Erkenntnis von Wilhelm Reich, nie und nimmer kann man sagen, der da oben ist allein schuld und alle anderen sind nur gute, arme, unterdrückte Hascher. Ja, das kann man vielleicht natürlich sagen über Kinder, die wirklich unschuldig sind, aber als Erwachsene sind wir immer Bestandteile und Unterstützer des jeweiligen Systems, in dem wir leben. Im besten Fall sehen wir es kritisch und versuchen es auch zu verbessern, ja, aber auch während wir es verbessern, sind wir Bestandteil des Systems. Ich rede jetzt mit dir und zahle doch trotzdem gleichzeitig Steuern an einen Staat, der diese Steuern nicht zuletzt verwendet, um Waffen zu kaufen oder herzustellen, mit dem unter anderem in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern der Welt Menschen ermordet werden, einschließlich kleine, unschuldige Kinder. So, bin ich also raus aus der Geschichte? Bin ich unschuldig? Bin ich sauber? Nee.
Und das sind wir wieder bei diesem sehr wichtigen Punkt, dass man eigentlich bei sich selbst beginnen muss, bei der ganzen Sache, aber dann dort nicht stehen bleiben darf.
Genau.
Was ist denn jetzt die psychosoziale Revolution, die uns daraus helfen soll, kann?
Naja, das ist, ich habe es ja vorhin schon eigentlich gesagt, das ist also der Versuch, in einem Begriff zu fassen, wie gleichzeitig Maßnahmen, Pläne, Vorstellungen, Konzepte hergestellt und umgesetzt werden sollten, die das einzelne Individuum betreffen und die Gesellschaft. Also Willem Reich hat davon gesprochen, wie gesagt, dass man beides gleichzeitig verändern muss. Die individuellen Charakterstrukturen, der Persönlichkeitsstrukturen und die Gesellschaft. Aber auch schon Willem Reich hat, je älter er wurde, umso mehr betont, dass man natürlich mit diesen Veränderungen einzelner Erwachsener nicht hinterherkommt. Ja, und man kann eben nicht 80 Millionen Deutsche auf eine Couch packen. Ja, so. Insofern hat Reich gesagt, und das kann ich nur unterstreichen, wir müssen bei der Prophylaxe anfangen. Wir sollten also dafür sorgen, dass die nächsten Generationen im Idealfall die Macken, die wir haben, gar nicht erst kriegen. So ideal wird es nicht sein, also realistischer formuliert, dass die immer weniger von den Macken abkriegen, die uns sozusagen psychisch deformiert haben. Ja, weil wenn es möglich, je mehr es möglich ist, Kinder gut angemessen aufwachsen zu lassen, zu begleiten auf ihrem Lebensweg, statt sie irgendwo hin zu erziehen, desto mehr, vorausgesetzt, wie gesagt, mein Menschenbild, wir kommen gut auf die Welt, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder mit Ausbeutung, Unterdrückung nicht einverstanden sein werden und sich dagegen wenden werden und aber auch eigene Ideen als Erwachsene, als Jugendliche dann haben und vertreten können, wie man stattdessen miteinander leben sollte. Nämlich, platt gesagt, besser.
Und du sagst ja auch, dass also das Manko dieses Begriffs selbst schon ist, dass er eigentlich kein Ziel vorgibt, aber dass das Ziel vielleicht ist, eine menschenwürdige Ordnung zu schaffen. Ne? Haben wir heute auch schon angesprochen. Und dann natürlich ist sofort die Frage, was ist menschenwürdig? Ne? Und die muss man ja dann auch erst einmal wirklich klären. Und da sind wir dann schon sehr auch bei der Psychologie.
Ja. Genau, also ich behaupte ja nicht, dass ich irgendwie alle Fragen irgendwie gelöst hätte, sondern ich weise auf bestimmte Fragen hin, die die meisten sich leider nicht mal stellen. Ob meine Antworten sind garantiert weder umfassend noch in jedem Punkt richtig. Ist aber nicht der Punkt. Ich mache mir wenigstens den Kopf und versuche es zu propagieren und fordere andere immer wieder auf, sich daran zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen. Ja.
Funktioniert das?
Nee. Also jedenfalls nicht, überhaupt nicht in dem Umfang, wie ich es mir wünsche. Ja, ich denke, dass das, um was es mir geht, letztendlich nur das Werk sein kann einer sehr breiten, interdisziplinären Zusammenarbeit. Aber interdisziplinär klingt schon wieder so rein wissenschaftlich. Ich glaube nicht, dass es dann nur um Wissenschaftler geht. Gerade was die Psyche betrifft, haben wir alle unsere eigenen Erfahrungen. Ja, sind wir vielleicht nicht alle Diplompsychologen, aber wir haben alle eine Psyche. Ja, also im Vergleich zu dem, was ich mir A wünsche und was B notwendig ist, meines Erachtens an breiten Wirkung, ist das, was ich erreiche, ausgesprochen dürftig. Aber ich habe nichts anderes, also mache ich das. Und da nehme ich eben zum Beispiel sowas, dass ich mich mit dir jetzt hier hinsetze und rede, oder dass ich Vorträge halte oder Artikel schreibe. Ja, das sind eben Angebote zum Nachdenken. Und mehr als Angebote, glaube ich, können wir nicht machen. Wir haben keinen Staat in der Hand. Wir haben keine Medien, keine machtvollen Massenmedien in der Hand. Ja, Also müssen wir uns eben mit dem begnügen an Möglichkeiten, die wir haben, aber die sollte man dann halt auch ausschöpfen.
Ja, ich frage mich auch mal, würden jetzt machtvolle Massenmedien da überhaupt helfen? Ich meine, das wäre dann wieder nur, also verstehst du, es muss ja aus den Menschen selbst kommen. Es muss ja irgendwo einmal mit einer Erkenntnis beginnen, dass man eigentlich permanent gegen seine eigenen Interessen handelt, wählt und agiert. Mhm. Und dann sollte die nächste Frage wahrscheinlich sein, ja, warum? Und dann kommt man der Sache vielleicht näher, weil du schreibst auch, dass Volksentscheide, direkte Demokratie und so weiter, also meiner Meinung nach die einzig wirklich sinnvolle Staatsform, aber, oder ja, sinnvolle Staatsform, mögliche Staatsform, nein, natürlich möglich, es sind viele, aber sinnvoll.
Das schreibe ich nicht, sondern das hast du jetzt dazwischen gefügt, ne?
Das habe ich jetzt dazwischen gefügt, weil du sagst, das macht erst dann Sinn, wenn die Menschen überhaupt so, also würde da, aber so hätte ich es jetzt verstanden, das macht erst dann Sinn, wenn die Menschen so weit sind, dass sie überhaupt in ihrem Interesse entscheiden und nicht sich ständig von irgendeiner Propaganda leiten lassen. Einmal sind es die Russen, morgen sind es die Chinesen oder keine Ahnung, hurra, wir greifen Kuba an oder was auch immer.
Also ich formuliere es etwas anders, aber dieses Etwas ist mir dann wichtig. Nicht erst wenn, dann, sondern also solche Volksentscheide sind nach meinem Verständnis nur in dem Maße sinnvoll, wie wir uns wieder an das annähern, was meiner Meinung nach ja angeboren in uns allen drin ist. Klugheit, Weisheit, Kreativität, Prosozialität, solidarisches Denken. Solange umgedreht in dem Maße, wie wir haben von Zeitbomben gesprochen, in dem Maße, wie wir noch beherrscht sind von unbewussten, autoritären, destruktiven Strömungen, kann man sich ja ausmalen, was passiert, wenn auf diesem Niveau Leute dann massenhaft abstimmen. Also ich bin nicht gegen Volksentscheide, aber ich würde auch da wieder sagen, die müssen kombiniert werden mit dem Kampf um den Erhalt unserer angeborenen psychischen Gesundheit. Oder das Wiedererlangen dieser psychischen Gesundheit.
Ja, das ist interessant, aber was wäre denn jetzt, was sind dann so die konkreten Ansätze? Wie kommen wir da hin? Weil gut, wir leben in einer Demokratie, jetzt zumindest kann man alle 4 Jahre oder so entscheiden, wer dann diese 4 Jahre hindurch die Entscheidungen trifft.
Das ist ja keine Demokratie. Demokratie ist nun mal so ein Wort, wenn es eine andere Sprache verwendet, aber man kann es übersetzen, Volksherrschaft. Mhm. Und eine Volksherrschaft existiert nicht in Österreich, existiert nicht in der BRD, hat auch zu keinem Zeitpunkt existiert. Ja, also insofern ist es ja eine Spielerei. Irgendwie eine Wortspielerei. Man kann natürlich gucken, wie groß der Einfluss einer Bevölkerung auf die Regierung ist, und das ist durchaus unterschiedlich. Aber eine wirkliche Demokratie gab es in der BRD nicht, gibt es in Österreich nicht, gab es in der DDR auch nicht, ja, obwohl es Deutsche Demokratische Republik hieß.
Ja. Das haben wir so lustig gefunden, ja. Also alle haben immer von der Diktatur gesprochen und es hieß aber Deutsche Demokratische Republik, aber dabei Teenager.
Ja, gut, in der BRD heißt es eben soziale Marktwirtschaft, nicht sowas von asozial. Ja. Also ich meine, weißt du, mit Worten kann man beliebig hantieren. Ja. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Du wolltest fragen, was man konkret machen kann.
Ja.
Ne? Ja. Also erstens denke ich, es ist erstmal ganz wichtig, nach Erkenntnis zu streben, was denn tatsächlich Fakt ist. Also ich habe bei den Vorträgen, die ich halte, ich habe manchmal auch, zum Beispiel war ich auch mal bei einem Treffen des BSW, die damals noch Bündnis Sahra Wagenknecht hießen, dann habe ich eben auch sowas erzählt und da wurde ich gleich gefragt, was nutzt mir das in meiner täglichen politischen Arbeit? Naja, muss ich auch mal sagen, nüscht, ja. Oder eben auch verdammt viel, weil man muss doch eigentlich wissen, an wen man sich wendet mit dieser politischen Arbeit. Man muss doch eine sinnvolle, möglichst sozusagen auch begründbare Idee haben, wie Menschen sind. Insofern ist das doch eigentlich eine Grundlage für unser Tun, ja. auch wenn ich sie tagespolitisch nicht sofort jetzt irgendwie umsetzen kann. Aber ich muss doch mal wissen, wen ich eigentlich vor mir habe. So, das andere ist, also insofern meine ich, dieses Vermitteln dieser Sachen, die ich jedenfalls für Erkenntnisse halte, halte ich für was ganz Entscheidendes. Die meisten Leute befassen sich damit ja gar nicht und quatschen dann lieber irgendwas nach, was ihnen eben von oben vorgegeben wird, wie zum Beispiel, seit es Menschen gibt, gibt es Krieg, was ja Blödsinn ist. So, okay. Ansonsten gibt's diese Möglichkeiten, die schon zum großen Teil Wilhelm Reich selber beschrieben hat, eben von dieser Logik ausgehend, dass wir eigentlich gut auf die Welt kommen, muss eben schon in der Schwangerschaft dafür gesorgt werden, sollte dafür gesorgt werden, dass Mütter nicht unter Dauerstress stehen, dass sie ihre Schwangerschaft sozusagen sinnvoll, möglichst harmonisch gestalten können. Da merkst du dann schon, es ist gar nicht so einfach, wenn man im Kapitalismus lebt und vielleicht möglicherweise seine Wohnung bald nicht mehr bezahlen kann oder eben gekündigt wird oder was weiß ich. Es ist auch nicht einfach, wenn die Partnerschaftsbeziehung ziemlich heftig knirscht und so weiter. Also kommt vieles zusammen. Dann über, nach Begleitung der Schwangeren sozusagen, über eine natürliche Geburt. Da war Reich einer der Ersten, das so, er hat das Wort, glaube ich, nicht verwendet, aber er de facto hat erst beschrieben. Dann kamen andere später, wie Frédéric Le Boyer zum Beispiel, die darüber geschrieben haben. Ja, dann müsste es weitergehen mit etwas, was im Westen, in der BRD, nach 1968 durch die Studentenbewegung ein Stück weit populär wurde, nämlich die sogenannte antiautoritäre Erziehung, verkörpert durch Alexander Sutherland Neill und sein Summerhill-Projekt. Muss man aber dazu sagen, antiautoritär ist ein Wort, was ihm angedichtet wurde, gegen das er sich immer gewehrt hat. Er wollte eine nicht-autoritäre, demokratische Erziehung. Aber das wäre eben eine nicht-autoritäre Erziehung, wäre der nächste Schritt nach einer natürlichen Geburt, wie man dafür sorgen könnte, dass Kinder eben ihre Lebensbejahung, ja, ihre Kreativität behalten. Und dann müsste es natürlich weitergehen durch eine Schule, die Leute nicht verblödet und nicht nur diszipliniert, sondern ihnen wirklich ermöglicht, Sachen zu lernen, die sie tatsächlich fürs Leben brauchen und so weiter und so fort. Also im Grunde in der Art und Weise, wie wir auf die Welt kommen, wie wir dann begleitet werden oder eben nicht begleitet, sondern deformiert, entscheidet sich ganz viel für die Zukunft der jeweiligen Gesellschaften. Deswegen ist es wichtig, dort anzusetzen. Es ist aber auch wichtig, sich klarzumachen, dass der Kapitalismus als Gesellschaftssystem ein ganz entscheidendes Hindernis ist, um psychisch gesund bleiben zu können. Und deswegen, zum wiederholten Male, man muss an beiden Seiten ansetzen, an der Gesundheit und beim Individuum. An der Gesellschaft und beim Individuum, Entschuldigung.
Ja. Die Summerhill-Schule ist ja da ein schönes Beispiel, ne? Also, nachdem ein Kind quasi einmal es ist unglaublich, was das alles mit einbezieht. Ne? Also es geht wirklich bei der Geburt, es geht eigentlich pränatal los, ne? Weil das Kind kriegt ja das schon mit. Man kann jetzt, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob unser Dasein tatsächlich mit der Geburt beginnt oder wo beginnt unser Dasein, was ist unser Dasein überhaupt, wer sind wir? Aber okay, das geht zu weit für heute Abend. Bleiben wir mal quasi
auf der Erde.
Bleiben wir mal auf der Erde, ja. Und dann geht's ihm in die Schule. Und die Schule ist es ein wunderbares Beispiel, dass da jetzt quasi die Gesellschaft sich jetzt anpassen muss an diese Kinder, die dann undeformiert daherkommen, vielleicht jetzt nicht gerade so brav und ruhig da sitzen und die Klappe halten, sondern vielleicht Fragen stellen, vielleicht laut sind.
Vielleicht keine Masken tragen wollen und so weiter.
Vielleicht keine Masken tragen wollen und dann halt auch nicht ständig diszipliniert werden sollten. Weil wenn eben die Gesellschaft sich dann nicht anpasst, dann hast du sofort wieder das Problem, dass halt die Individuen sich zwar entfalten, aber das nicht möglich ist, wenn eben dieses Zusammenspiel nicht da ist. Aber und das zeigt eben, wie extrem komplex diese ganze Thematik ist und warum du natürlich nur Dinge aufwerfen kannst und zur Diskussion stellen kannst. Und Ja, wir stellen das heute auch zur Diskussion. Wir haben zwar jetzt nur unter Anführungszeichen 2 Stunden, aber ein bisschen Zeit bleibt uns da auf jeden Fall noch. Also wenn jemand, Neo, ich weiß, also du hast zwar vorher geschrieben, dass du jetzt gar nicht so glücklich mit Zoom bist, ja, sorry, aber eigentlich geht es recht easy und du kannst auch mit dem Webclient anrufen und hat ja funktioniert vorher. Also vielleicht nochmal anrufen oder wenn irgendjemand anderer anrufen möchte, da eine Frage hat oder vielleicht einen Vorschlag hat oder irgendwo überhaupt nicht unserer oder deiner Meinung oder der Meinung des Gastes ist, würde uns interessieren. Das heißt, das geht also jetzt sehr früh los, dann geht's in die Schule und dann in die Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt vom Jetztstand ausgehen, dann, das wollte ich vorher mit diesem Zitat irgendwie eben andeuten, wir sind alle quasi Zeitbomben in einem gewissen, das ist natürlich jetzt ein sehr plakativer Begriff, aber wir müssen halt auch da ansetzen an den Erwachsenen, die jetzt leben, weil ja, auch das sind, also das sind ja die staatstragenden Individuen, ne? Oh. Und das ist ja, stell dir mal vor, fast das Schwierigste, ne?
Naja, ja, Sicherheit. Aber andererseits, indem ich auf diesen Zeitbombenaspekt hinweise, versuche ich ja auf was aufmerksam zu machen, was den meisten nicht bewusst ist oder was sie nicht wissen wollen. Aber ich behaupte ja nicht, dass sozusagen wir nur Zeitbomben sind, sondern ich behaupte auch da in Anlehnung an Wilhelm Reich und an Erich Fromm, dass dieser gute Kern, wenn wir den mal so nennen wollen, mit dem wir auf die Welt kommen, dass der im Grunde nie wirklich kaputt gemacht werden kann. Er wird, könnte man als Bild sagen, er wird überdeckt, er wird, ja, da lagert sich alle mögliche Zeug drüber, ja, aber der Kern geht nicht kaputt. Er ist nur vielleicht nicht mehr zu sehen, vielleicht nicht mehr zu spüren für einen selber. Aber wir sind niemals nur neurotisch. Wir sind niemals nur kaputt. Und wir können lebenslang an diesem anderen Aspekt, der in uns drin erhalten bleibt, auch ansetzen. Das habe ich also in der Therapie immer wieder erlebt, in der Arbeit mit Patienten. Solange wir leben und, okay, noch nicht dement sind, ja, können wir an uns arbeiten. Das ist leichter, wenn wir jünger sind. Es wird schwerer, weil mehr Schutt wegzuräumen ist, wenn wir älter sind. Aber wir sind nie nur Zeitbomben, wir sind nie nur kaputt. Auch da, finde ich, ist ein ganz spannendes Beispiel, das, was ich eben miterlebt habe, in der DDR zu deren Ende, ja, als dann diese verkrusteten Strukturen, du hast vorhin das Stichwort Politbüro genannt, wegbrachen, entlud sich eine wirkliche Woge von Kreativität und teilweise mutigen, neuartigen Herangehen. Ja, plötzlich waren da Leute da, die man ja vorher nie gesehen hatte, Themen da, kluge Fragen, ja. Es war wirklich toll, aber es war eben auch nur ein Viertel oder ein halbes Jahr lang. Und dann kam der Westen über uns und da diese Charakterstrukturen, die sich da gezeigt hatten, ja, nicht tief durch zum Beispiel Psychotherapie verankert waren, hielten die sich auch nicht. Also Erich Fromm hat ein Buch geschrieben mit dem schönen oder beeindruckenden und zutreffenden Titel Furcht vor der Freiheit. Wenn man erstmal so gemacht wurde, dass man eben selber denkt, von Autoritäten abhängig zu sein, dann ist es schwer, Freiheit auszuhalten, Kreativität auszuhalten, ja, Eigenverantwortung auszuhalten. Ja, und insofern denke ich, ist es psychologisch betrachtet nachvollziehbar, dass die Masse der DDR-Bürger diese Freiheit dann irgendwie auch nicht ausgehalten hat, sondern weggeschmissen hat für D-Mark. Okay, aber trotzdem, dieses Aufkochen von Kreativität und Mut und Gestaltungswillen im positiven Sinne habe ich nun mal miterlebt. Ja, und das werde ich auch nicht wieder vergessen. Also für mich war das ein deutlicher Ausdruck davon, was alles in den Menschen erhalten bleibt, trotz auch einengender, neurotisierender Lebensumstände. Und insofern, jetzt zum dritten Mal, wir sind nie nur Zeitbomben. Es gibt immer etwas, an dem man auch konstruktiv, produktiv ansetzen kann. Also ich als Einzelner bei mir, aber im Grunde auch mit solchen Ideen, wie wir sie jetzt verbreiten.
Okay, klar, wir sind nicht nur Zeitbomben, das ist auch sehr wichtig festzuhalten. aber eben auch. Und das ist aber etwas, das wir gern verdrängen, ne? Das wir wegschieben. Und solange wir das tun, beginnt aber dieser Prozess gar nicht, dass man das aufarbeitet. Und wir können jederzeit wieder getriggert werden. Ne?
Mhm.
Ja. So wie wir es jetzt gerade werden, ständig.
Ja, ja. Okay, aber ja, ich kann dir da nur recht geben. Es gibt ja den Begriff Leidensdruck in der Psychotherapie. Ne? Man muss irgendwie an der Art und Weise, wie man lebt, aber möglichst eben nicht nur, indem man die anderen beschuldigt, sondern eben auch die eigenen Anteile erkennt, irgendwie leiden, ausreichend leiden, um zu sagen, so soll es nicht weitergehen. Ich will, dass sich was verändert und in dem Fall auch, ich will mich verändern. Ich will erkennen, was mein Anteil an der Misere ist, in der ich lebe. Ja? Und daran kann ich ja arbeiten. Ich kann nicht einfach so eine neue Regierung installieren oder so. Und ich kann auch nicht einfach den Kapitalismus irgendwie abschaffen morgen früh. Aber ich kann heute Abend anfangen, darüber nachzudenken, was ich eigentlich an mir selber als unangenehm, störend oder richtig mies vielleicht auch finde, was ich vielleicht auch für Rückmeldungen dazu kriege von meiner Partnerin, meinem Partner, meinen Kindern oder was weiß ich, ja, Freunden. Und kann eben sagen, ja, stimmt da vielleicht irgendwas davon? Und wenn davon irgendwas stimmt, will ich das? Will ich so bleiben? Will ich mein ganzes Leben so bleiben? Ja, also diese Möglichkeit haben wir doch einfach.
Wir haben die Möglichkeit, aber das ist extrem unangenehm und anstrengend. Ne?
Es ist auch extrem unangenehm, in einer Gesellschaft zu leben, die auch vielleicht den nächsten Weltkrieg zustrebt und dann irgendwie bei nächster Gelegenheit Bomben auf den Kopf zu kriegen oder eben auch zu erleben, wie Leute, die uns wichtig sind, Kinder, Freunde oder andere oder einfach Menschen, die wir kennen, umkommen. Weißt du?
Ja.
Also ich denke, es gibt gute Gründe, jetzt vielleicht noch mehr als vorher, über sich nachzudenken und zu gucken, was ist mein Anteil an diesem System, unter dem ich auch leide? Ja, und was an diesem Anteil kann ich verändern? Und wer diese Frage sich traut, sich selbst zu stellen, wird da in der Regel einiges finden.
Absolut. Und jetzt hat der Anrufer von vorher, es ist jetzt nochmal drinnen. Hallo, Anrufer.
Bitte. Ja, hallo, grüßt euch.
Ja, funktioniert doch wunderbar, Zoom. Warum findest du es schrecklich? Du hast vorher gemeint, das ist ein totaler Mist-Zoom.
Ich möchte es jetzt nicht ausführen.
Okay.
Egal. Ich möchte den Herrn Peglau was fragen. Und zwar, wie stellt er sich so die optimalste oder die schönste, beste Gesellschaft vor? Also auf praktischer Ebene, so wie stellt er sich das vor?
Also da habe ich lange drüber nachgedacht und habe in gewisser Hinsicht, klingt jetzt ein bisschen zugespitzt, eigentlich aufgehört, drüber nachzudenken, weil es muss Ihnen nicht einleuchten, der Gedanke, aber ich will Ihnen wenigstens trotzdem so formulieren, von meinem Menschenbild ausgehend, dass wir alles in uns haben, bei der Geburt, was wir brauchen, um eine gesunde Gesellschaft aufzubauen, ist meine Vorstellung, wir müssen eigentlich weiter nichts tun, aber das klingt natürlich jetzt so lässig und es ist nicht lässig, wir müssen weiter nichts tun, als dafür zu sorgen, dass diese Anlagen sich entfalten. Und wenn, Utopie, wenn alle Menschen in diesem Zustand wären oder wenigstens eine große Masse der Menschen, dann denke ich, werden die auf eine Weise, die ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, weil ich bin nicht restlos psychisch gesund. Ja, ich habe zwar viel an mir gearbeitet, aber ich denke, ich habe noch genug Restmacken, ja, die ich vielleicht auch nicht alle loswerde im Laufe meines Restlebens. Ja, also ich kann mir das gar nicht unbedingt vorstellen, aber ich glaube, ich muss es auch nicht tun. Ja, es gibt so einen Begriff, der ist eigentlich oft auch missbraucht worden und vielleicht auch missbräuchlich irgendwo gemeint, von der offenen Gesellschaft. Aber wenn wir den Begriff jetzt mal so nehmen, wie er tatsächlich vom Wort her ist, dann ist meine Vorstellung, lasst uns dafür sorgen, dass wir entweder psychisch gesund werden als Erwachsene, zum Beispiel durch Psychotherapie, aber vor allem, dass wir durch Prophylaxe dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkel gar nicht erst kaputt gespielt werden. Und wenn, je mehr uns das gelingt, desto mehr werden diese nicht psychisch kaputt gespielten Menschen ihre eigenen Strukturen finden und Wege, miteinander klarzukommen.
Mhm, das leuchtet ein. Bitte? Es leuchtet ein. Da hätte ich natürlich schon gleich zwei Anschlussfragen. Wann beginnt Ihrer Meinung nach das Kaputtmachen? Und die zweite Frage ist, kann man denn jemand, der schon geschädigt, sag ich jetzt mal, wurde, so reparieren, dass er mehr als repariert gilt?
Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, also da, ich denke, das Kaputtmachen in dem Sinne, das Stören beginnt, wenn es dumm läuft, und es läuft oft dumm, im Mutterleib. Ja. Oder es kann dort beginnen. Wir sind
ja,
schon
das ist natürlich Pech.
Naja, ich weiß nicht, ob es Pech ist. Also wie meinen Sie das?
Pech im Sinne von, da kann man ja natürlich selbst dagegen wenig tun, weil man ist ja da so ein bisschen gebunden.
Ja, als Embryo meinen Sie jetzt?
Ja.
Okay, Sie können ja auch nichts gegen die Art und Weise unternehmen, wie Sie geboren werden. Sie können auch
natürlich
gegen Ihre Art und Weise, wie Sie erzogen werden, als 1, 2, 3, 4, 5-Jähriger auch nichts machen. Wir sind ja, als Kinder Grenzen, erstmal ja eben einfach im hohen Maße abhängig. Ja, und insofern müssen wir, und das, wie gesagt, hat Wilhelm Reich schon begriffen, bei der Schwangerschaft im Grunde anfangen, bei der Art und Weise, wie wir werdende Mütter eigentlich betreuen, unterstützen müssten, und dann müsste es über die Geburt und so weiter gehen.
Mhm. Ja. Okay. Also man sagen muss halt einfach im Prinzip auf der praktischen Ebene Glück haben, eine, keine Ahnung, liebende Mutter und liebende Eltern haben und ein beschütztes Umfeld oder in eine beschützte Umwelt reinkommen, praktisch. Und danach hört ja diese Einflussnahme von außen ja nicht auf. Also selbst wenn man tolle Eltern hat und eine tolle Familie, die einen liebt und sagt, dass man geliebt wird, dann hört ja die Umwelt ja nicht auf zu existieren und auf dich einzuwirken.
Ja. Also da kann ich Ihnen ja nur zustimmen, aber wissen Sie, hier deswegen muss ja auch die Gesellschaft verändert werden und die Individuen müssen sich verändern, beziehungsweise ne, muss für die gesorgt werden in der Weise, wie wir es gerade besprochen haben. Es ist nur so, nach meinem Verständnis, aber auch nach meiner Erfahrung, je besser wir im Mutterleib existieren, je natürlicher unsere Geburt stattfindet, je liebevoller, nicht autoritärer die Eltern und vielleicht auch spätere Erzieher mit uns umgehen. Es gibt ja unterschiedliche Schulsysteme. Ja. Desto stärker ist und bleibt in uns das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, als guten Kern. Mhm. Und je stärker der ist, desto weniger werden uns dann diese anderen Sachen, die zweifellos stattfinden in der Gesellschaft, umhauen oder völlig fertig machen. Wir sind nicht mehr so leicht. Je gesünder wir aufwachsen können, desto schwerer ist es, uns noch zu deformieren.
Auf jeden Fall, das sehe ich genauso.
Ja, und das geht auf ja dann auch im Grunde ein Stückchen vielleicht zu der nächsten Frage. Ich bin psychoanalytischer Therapeut, das heißt, ich habe mit Menschen teilweise oder oftmals 5 Jahre lang gearbeitet. 2-mal in der Woche, 3-mal in der Woche. Ja.
Ach du lieber Himmel.
Das können Sie mir nachher erklären, wenn Sie wollen, aber okay. Auf die Art und Weise kommt man an ganz viele, auch frühe und schlimme Störungen durchaus in erwähnenswerter Weise ran. Nie zu 100%. Je früher, desto schwerer. Ja. Aber Menschen können sich unheimlich verändern in einem solchen Prozess zum Positiven. Und wenn eine solche Veränderung dann aber auch erstmal stattgefunden hat, dann gibt es in dem Sinne eigentlich kein Zurück mehr. Dann ist es nicht so, wenn die Therapie aufhört, also wenn die Therapie was getaugt hat, wenn sie tiefgründig genug war, dann ist es nicht so, wenn die dann aufhört, fällt man wieder in den Zustand vorher zurück. Sondern man hat ja im Grunde wieder zu sich gefunden. Ja, Therapie ist ja, wenn sie vernünftig läuft, nicht irgendwie, dass eine Autorität einem sagt, wo es lang geht. Das hatte man ja in der Regel schon in der Kindheit, in der Schule. Sondern, dass ein Therapeut einem dabei hilft, wieder zu sich selbst Kontakt aufzunehmen. Und wenn dieser Kontakt stattfindet, sich verfestigt, ja, im guten Sinne stabil wird, ja, dann ist das etwas, was dann auch kaum noch wieder wegzukriegen ist. Und vielleicht ist das auch so ein Teil der Antwort auf Ihre zweite Frage. Ja,
ja,
und natürlich nicht, Sie haben es ja ein bisschen polemisch gesagt, reparieren, davon würde ich nicht sprechen, das meinten Sie vielleicht auch nicht so wörtlich, ne? Aber ich glaube, dass man lebenslang Menschen dabei helfen kann, auch alten Menschen, ja, ein erhebliches Stück mehr wieder zu sich selber zurückzufinden.
Ja, ich glaube, dass die Hilfe, also helfen, Menschen helfen, ist eine viel bessere Beschreibung
als reparieren. Genau. Also für mich ist Psychotherapie eine gute Therapie, im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe. Ich stelle mich zur Verfügung und dem anderen in seinem Prozess, der ihm helfen soll, wieder sozusagen mit seinem guten Kern in Kontakt zu kommen, wieder ein Stückchen mehr er oder sie selbst zu werden, dabei begleiten, unterstützen. Da kommen ja viele Ängste, viele alte Scheißgefühle hoch, ja. Wut, Hass, sonst was, Verunsicherung, ja. Und das hält man alleine schwer aus. Und dann sollte ein Therapeut da sein und sollte einen dabei eben einfach unterstützen. Auf verlässliche Weise.
Also meine Reaktion vorhin mit Ach du lieber Himmel war bezogen auf die Therapiezeit. Also stell dir mal echt anstrengend vor, 5 Jahre lang dreimal die Woche sowas durchzumachen. Also stell dir mal echt krass vor.
Ja, also eine gute Therapie ist immer anstrengend, ja, weil man ja sich mit
Sachen... Also ich meine krass für beide Seiten.
Ja, ist für einen Therapeuten sicher natürlich anstrengend, klar.
Wissen Sie, also die Besonderheit an der Psychoanalyse, also eine der Besonderheiten der Psychoanalyse ist ja, dass Freud ziemlich früh auf die, finde ich, geniale Idee gekommen ist, die völlig schlüssig ist. Erstmal sollen die Therapeuten gefälligst an sich selber arbeiten, bevor sie auf die Menschheit losgelassen werden. Er hat ja den Gedanken der Lehranalyse entwickelt, ja. So, und eine gute Lehranalyse, wenn sie denn gut ist, sorgt eben dafür, dass man in erheblichem Maße seine eigene Bemachtheit erkennt und ein Stück weit bearbeitet hat. Also ich habe mich nicht nur 8 Jahre lang auf eine, das war noch keine Lehranalyse, auf eine reichianische Körpertherapie-Matte gelegt und an mir gearbeitet, sondern ich habe dann in meiner Analytiker-Ausbildung auch nochmal 5 Jahre lang eine Lehranalyse gemacht. Ja, so, und dann war ich langsam so weit, dass ich denke, ja, jetzt kann ich vielleicht Leuten auch wirklich helfen. Ja, so, und wenn das aber der Fall ist, dass man seine eigene Bemachtheit nicht zu 100% losgeworden ist, ich glaube, das gibt's nicht, aber würde man auch dann in der Gesellschaft völlig kaputt gehen, ja. Aber wenn man so weit ist, dass man mit seinen eigenen Problemen ein erhebliches Stückchen mehr zurande gekommen ist, dann hauen einen die Probleme der anderen nicht mehr so um, weil man sie von den eigenen trennen kann. Wenn ich die Probleme meiner Patienten alle selber noch habe, bin ich nach jeder Stunde fix
und fertig. Ja gut, dann bist du in kürzester Zeit selber in der Klapse.
Ja, aber insofern sind für mich eigentlich diese langen Therapien also alles andere als eine große Anstrengung. Das ist unheimlich spannend, mit Leuten auf so eine lange, tiefgründige und sinnvolle Reise zu gehen.
Mhm. Okay, sonst kann man das wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ne? Ich meine, ich finde ja das interessant, was Sie da vorher dazwischen, also diesen Reparieren versus Helfen. Ja? Reparieren wäre ja wieder sowas von außen. Ne?
Hat es ja schon zurückgenommen.
Was, ja, aber trotzdem.
Das war ja nur so ein Platzhalter.
Helfen funktioniert nur dann, wenn derjenige das selbst auch will. Ne?
Weil deswegen geht ja hin.
Ja. Deswegen gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe könnte man aus meiner Sicht eine gute Therapie auch beschreiben.
Ja, man geht vielleicht oft auch hin, weil man halt hingeschickt wird, ja. Also nur weil man hingeht, das heißt ja noch nichts, ne? Also.
Ja, gut, das ist aber auf jeden Fall schon mal anfangen.
Motivation, ne? Mit jemandem, der nur geschickt wird, kann man nicht arbeiten.
Ja.
Ja, der kommt auch keine 5 Jahre lang dreimal die Woche.
Nee, der kommt auch überhaupt nicht dreimal unter Umständen. Und ich würde ihn auch wegschicken, weil das Quatsch ist, ja. Es hat keinen Sinn. Wer nicht wirklich will, der hält das gar nicht durch. Für den ist das eine sinnlose Quälerei.
Am Anfang muss eben diese Erkenntnis stehen auch, ne? Dass man.
Ja, die Selbsterkenntnis.
Die Selbsterkenntnis, ja.
Mhm. Auf jeden Fall ein tiefes, sehr interessantes Feld, was, glaube ich, noch gar nicht so richtig tief beleuchtet wurde von uns. Aber ja, vielen Dank für die Einschätzung und danke, dass Sie da teilnehmen und zu so Formaten wie Crop FM kommen.
Danke für Ihre Fragen.
Und ja, noch eine gute Sendung und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Okay. Danke für den Anruf.
Passt. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ja. ohne die Selbsterkenntnis, kommen wir wieder an den Punkt eben zurück. Das ist der Ausgangspunkt, jetzt wenn man bei den Erwachsenen ansetzt, ne, um überhaupt einmal in diesen Prozess zu gehen. Und der andere Ansatz ist eben, dass man schon von die gesamte Erziehung eigentlich umstellt. Also die gesamte Kindeserziehung von der Geburt weg, wie du das vorher ausgeführt hast, wirft sehr viele Probleme auf und bewirkt dann auch sehr viele Probleme. Und im Endeffekt, es heißt psychosoziale Revolution. Ja, also da steckt jetzt die Psyche drinnen und dann steckt das Soziale darin. Also und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den man vielleicht noch einmal betonen sollte oder kann, dass es eben jetzt, ich meine, jemand hat da vorher geschrieben, du würdest gerne alle umerziehen, damit dein geiler Kommunismus, Sozialismus dann doch noch irgendwann funktioniert.
Okay, fühle ich mich total verstanden, ja. Genau.
Ja, also das, ja. Du hast ja auch genug Kritik jetzt auch schon am Marxismus und am Sozialismus selbst auch schon geübt. Und das finde ich, muss man schon anerkennen. Natürlich gibt's auch dort sehr, sehr viele interessante und wichtige Ideen. Und es ist auch ganz klar, dass Marx Mitte des 19. Jahrhunderts sehr, sehr interessante und sehr wichtige Akzente gesetzt hat oder überhaupt erst gewisse Dinge aufs Tapet gebracht hat. Aber ja, Niemand war halt perfekt. Ne? Auch Wilhelm Reich war nicht perfekt. Andreas Pegler ist nicht perfekt und am unperfektesten bin sowieso ich. Und daher, ja, also wir bemühen uns alle. Und scheitern halt auch. Und damit muss man halt auch leben. Und das ist zum Beispiel was, die Kultur des Scheiterns, die ist jetzt gerade in Europa ja, und Deutschland und Österreich, ne, also scheitern geht ja gar nicht. Ne? Aber ich glaube, wenn man solche Dinge, wie du da heute ansprichst, vorhat, dann wird man in gewissen Dingen einfach scheitern. Ne? Also es geht gar nicht anders.
Naja, warte mal, also scheitern hat ja was mit dem Ziel zu tun, was man sich stellt. Wenn ich jetzt ernsthaft meinen würde, ich möchte gerne nächste Woche die psychosoziale Revolution durchziehen, dann kann ich nur scheitern. Wenn mein Ziel aber ist, den Gedanken der psychosozialen Revolution auf die Weise, die mir zugänglich ist, ein Stückchen populärer zu machen, dann scheitere ich nicht.
Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber naja.
Wieso? Dann, wir sind doch gerade dabei,
Tage. Ja. Verstehe, was du meinst. Neo schreibt jetzt, er hat noch was vergessen zu fragen. Ja, Neo, dann tipp die Frage einfach rein in den Chat und ich gebe sie gerne weiter. Ja, also die Angst ist ja auch eben da von diesem Spiegel, ne? Also wie auch schon angesprochen, psychische Probleme, dass die Gesellschaft, dass mein Gegenüber, wer auch immer psychische Probleme hat, das kann man ja noch anerkennen, aber dass ich auch selbst davon betroffen bin, das ist halt dann schwierig. Und Nea fragt jetzt, Herr Pegler, wie viel Prozent der Weltgesellschaft ist noch intakt?
Ja. Oh Mann. Das wäre jetzt dann wieder eine Definitionsfrage. Was heißt denn intakt?
Ja.
Es gibt Untersuchungen aus dem 20. Jahrhundert, in denen zumindest noch einige Stämme irgendwie identifiziert wurden, die relativ liebevoll, kollegial, solidarisch miteinander umgegangen sind. Also da empfehle ich immer wieder das Buch, unter anderem das Buch von Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität, wo da so eine Auflistung stattgefunden hat. Ansonsten was ich jetzt gemacht habe, dieser Artikel auf meiner Webseite, sind wir geborene Krieger. Ja, da habe ich auch so ein paar Sachen aufgelistet von aktuelleren Untersuchungen. Also man muss vielleicht sagen, oder man kann wahrscheinlich sagen, zu keinem Zeitpunkt gab es auf der Welt nur lebensfeindliche, destruktive Gesellschaftsstrukturen. Dafür spricht übrigens auch das dicke Buch von David Wengo und David, wer ist der andere? Weber? ich weiß jetzt nicht, also jedenfalls ein Anthropologe, ein Archäologe, Anfänger, ja, ist auch auf meiner Webseite erwähnt. Also es gab offenbar ganz verschiedene Modelle und es gibt auch immer noch verschiedene Modelle. Insofern würde ich eigentlich, kann ich auf die Frage nur antworten, ich denke auch heute wäre es falsch zu sagen, dass die gesamte Weltgesellschaft nicht intakt ist. Aber wie gesagt, dann müssten wir nochmal gucken, was würde denn intakt bedeuten? Wenn intakt bedeutet, es gäbe irgendwie größere Menschengruppen, also nicht nur einen Stamm im Urwald, den vielleicht noch keiner entdeckt hat, sondern vielleicht ganze Länder oder Staaten, in denen alle Kinder gesund zur Welt kommen, gesund bleiben dürfen, dann würde ich denken, wenn wir danach suchen, wären wir nicht fündig. Ich wüsste jedenfalls nicht, welcher Staat es sein sollte.
Ich finde es ja interessant, dass immer dieser berühmte Stamm im Urwald dann hergenommen wird als Beispiel, der dann intakt sei, muss aber auch nicht sein.
Nee, das muss nicht sein, nur ich meine, ich kann nicht ausschließen, dass es sowas gibt.
Ja, ja.
Okay. Ich kann aber ausschließen, dass es eben bei den 200 Ländern oder so, die es gibt, oder Staaten, ja, dass da kein, ich schließe aus, dass dort irgendeiner in idealer Weise intakt ist. Aber es lohnt sich, die Unterschiede sich anzugucken. Und da denke ich wiederum, gibt's enorme Unterschiede. Ja, weil es ist ein Unterschied, ob man im offenen, wie immer man das so wieder definiert, im offenen Faschismus lebt oder wenigstens in einer bürgerlichen sogenannten Demokratie. Ja, und insofern glaube ich, diese konstruktiven Aspekte, der gute Kern, verwirken sich sicher in den Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen gesund auf die Welt kommen, psychisch gesund, also auch wenn sie vorgeburtlich zum Beispiel schon Stress erlebt haben, macht es sie ja nicht böse. Es macht sie vielleicht ein Stückchen unlebendiger, ja, anfälliger für Depressionen, für Neurosen. Aber man wird dadurch nicht böse. Ja, man wird kein böser Mensch. Also das heißt, wenn man so will, dieses Intakte, das kommt jeden Tag 10.000-fach auf die Welt. Ja, es gibt bloß keinen Staat meines Erachtens heutzutage, in dem es sich im hohen Maße erhält und die gesellschaftliche Struktur bestimmt. Das nicht. Aber das Potenzial sozusagen entsteht jeden Tag neu.
Der gute Kern gefällt mir. Ich behalte das aus dieser Sendung, schreibt Neo. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir behandeln ihn in einigen vorhergehenden Sendungen sogar noch um einiges ausführlicher. Wenn ich mich da jetzt erinnere, ist halt alles schon viele Jahre her teilweise. Aber wir haben ja auch viele, viele Sendungen zu Wilhelm Reich gemacht und auch zu Fromm. Und da gehen wir auf das ein. Aber ja, das ist ein sehr hoffnungsvoller Gedanke oder ein sehr hoffnungsvoller Fact, dass es eben diesen guten Kern gibt, der freigelegt werden kann und will.
Also Wilhelm Reich, bloß nochmal als Ergänzung, ne? Wilhelm Reich sprach da nicht vom guten Kern, sondern vom biologischen Kern, er war eigener Meinung, wollte damit aber auch ausdrücken, dass wir biologisch sozusagen vorgegeben in unseren Anlagen, also all dieses Konstruktive haben, von dem wir heute gesprochen haben.
Ja, Gott sei Dank, sonst wäre es wirklich schlimm. Und was ich auch interessant finde, vorher, wir haben eben so ein bisschen über die Demokratie gesprochen und ich finde den Punkt, den möchte ich nochmal herausstreichen. Also wenn wir jetzt wirklich in einer richtigen Demokratie leben würden, ja, ich meine, in der Schweiz leben sie zumindest schon eine sehr, sehr ausgeprägte Demokratie oder zumindest ausgeprägter als bei uns, oder? Würdest du das unterschreiben?
Nee, aber ich will nicht widersprechen. Also ich weiß, dass es da mehr Elemente von Volksbefragung und sowas
gibt. Es wird mehr Volksbefragung.
Man hat ja auch gesehen, wie die Schweiz sich positioniert hat zu der sogenannten Corona-Pandemie, wie sie sich jetzt verhält gegenüber dem Russland-Ukraine-Konflikt und so weiter. Also vielleicht sind die demokratischen Elemente stärker, aber ich in der Schweiz habe ich ein einziges Mal irgendwie einen kurzen Urlaub verbracht. Ich weiß es nicht.
Ja, aber zumindest, ich weiß es auch nicht, ich war erst ein, zwei Mal in der Schweiz kurz und aber ja, zumindest wird dort mehr öfter das Volk befragt. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, eine vollständige Demokratie, also dass das Volk alle Entscheidungen trifft, dann wäre das in unserem jetzigen Zustand ja tatsächlich keine so gute Idee, ne?
Oder? Ja, es ist ein Keimzustand, so wie du es jetzt gesagt hast, es ist ein Keimzustand, eine realistische Idee. Also, weil alle Entscheidungen, das würde ja heißen, jeder Pups, ja. Das heißt, du brauchst schon irgendwelche Entscheidungsstrukturen, aber die müssen ja nicht unterdrückend sein. Ja, aber nochmal, ich habe mich einfach davon verabschiedet, jetzt irgendwie zu sagen, man müsste Räte schaffen oder man müsste dieses oder jenes, muss ich gar nicht. Mir reicht zu sagen, Leute, die Menschheitsgeschichte ist im Wesentlichen eine friedliche gewesen, wir bringen das alle mit auf die Welt, lass uns doch da wieder anknüpfen. Und wenn wir das machen, dann können wir doch mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, alles andere maße ich mir gar nicht an, und aber ist auch nicht nötig. Ja, ich finde die Ziele, das zu popularisieren, die reichen mir völlig aus, auch schon dann jetzt eine konkrete Utopie, wie dann was zu organisieren ist, nee, brauche ich nicht.
Ja, das finde ich vernünftig, weil immer wenn man sich dann wieder irgend so ein System ausdenkt, das wasserdicht sein soll, ein Einzelner kann es wahrscheinlich gar nicht schaffen, ne? Auch ein Kollektiv. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wenn wir die gesellschaftlichen und individuellen Voraussetzungen schaffen, dann würden wir im Kollektiv intuitiv quasi die richtige Gesellschaft aufbauen und die richtigen Strukturen.
Ja, also ja.
Also du musst dir... Hallo? Okay, jetzt ist er irgendwie rausgefallen. Ei. Moment. Sehr interessant. Meine 13x-Session hat sich da gerade verabschiedet. Gut, dann werde ich ihn anrufen. So. Mal sehen. Andreas, hallo.
Ja,
also irgendwie, du bist da, ich weiß nicht genau, was jetzt mit der Session los ist. Ich kann sie jetzt nur noch einmal starten und du kannst einfach versuchen, nochmal einzusteigen. Ah, du bist da. Jetzt bist du wieder da. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. So, jetzt muss ich erst wieder, was war jetzt die Frage, die ich dir da gestellt habe?
Du wolltest alles mir die kleine Aufgabe gestellt, mal ganz kurz zu skizzieren, wie die Welt in 1000 Jahren aussieht.
Ja, genau, das hast du verweigert, natürlich, wie immer. Aber, ich glaube, wir waren eben dort an dem Punkt, dass man sagt, gut, wir müssen uns jetzt da nicht irgendein tolles System ausdenken und irgendeine Rate, irgendwelche Räte oder sonst irgendwie, sondern eben, wie gesagt, das Kollektiv findet dann schon seine Art, wie sie miteinander umgehen und miteinander leben wollen. Ne? Also das ist vielleicht sogar schlecht, das jetzt irgendwie vorzugeben.
Ja, weißt du, wenn wir es schaffen würden, den Boden dafür ein Stückchen vorzubereiten oder dazu beizutragen, dann haben wir doch schon irre was geleistet.
Genau, ja. Also, ja, absolut. Kann man. Wenn wir einmal überhaupt so weit kommen, dass wir, also ich meine, der erste Schritt wäre ja jetzt, dass man überhaupt einmal wirklich erkennt, dass diese psychosoziale Revolution, wenn man sie jetzt so nennen möchte, gibt wahrscheinlich auch viele andere Begriffe, die man dafür finden kann, aber ich finde den eigentlich sehr gut, dass so etwas überhaupt notwendig ist. Ne? Also um das vielleicht jetzt gegen Ende unseres Gesprächs zu kommen, ich nehme an, wir bleiben jetzt bei diesen 2 Stunden. Falls jetzt noch jemand anrufen möchte, dann bitte jetzt. Das heißt, bei diesem Konzept, wo man sagt, die Individuen müssen quasi Heilung finden, wir müssen aufhören, die Nachkommenden seelisch zu verkrüppeln. Mhm. Und wir müssen dann die gesellschaftlichen Strukturen müssen es dann zulassen, dass sich diese Menschen dann entfalten können.
Richtig.
Und jetzt kann man sagen, naja, eh klar, aber was ist jetzt die große Erkenntnis dran?
Es ist eben überhaupt nicht eh klar.
Genau, finde ich eben auch nicht. Ja. Aber ja. Wenn man das jetzt so sagt, ne, könnte man sagen, ja, eh klar, ne, quasi, aber genau an dem hapert es eigentlich die ganze Zeit. Ne? Es gibt immer nur Versuche in die eine und in die andere Richtung. Also entweder driftet es dann in einen Psychologismus ab, also wo man wirklich nur quasi die Menschen bearbeiten möchte, oder in einen Ökonomismus. Und das Interessante ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel KI beobachtet, ja, und dieser Trend zu KI-Friends, was da jetzt wiederum auf einer individuellen Ebene passiert, ist ja auch sehr bedenklich, ne? Und weißt du, was ich meine? Sagt dir das was? Also es gibt ja ganz viele schon, die jetzt, ich meine, die gibt's sogar inzwischen zum Umhängen und so, da haben wir da, also wo man dann mit der Cloud spricht und so und immer seinen Freund dabei hat. Und ja, da gibt's halt so die Beispiele, wo die KI dann letztlich Anleitung gibt, wie sie derjenige suizidieren kann, und der hat dann letztlich auch Erfolg damit, ne? Also ich glaube, die Gefahren, die da auf uns einströmen, sind eben jetzt nicht nur auf der, also früher war es halt eher so auf der gesellschaftlichen Ebene, dass da negative Einflüsse kamen, aber jetzt wirklich auch irgendwo, kann man sagen, auf der individuellen Ebene, durch diese Auseinandersetzungen mit KIs und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ich denke, dass ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das ein bisschen anders. Also dieser Einsatz von KI ist doch wieder auch gesellschaftlich bedingt, ist dem Wunsch der Machthaber nach Kontrolle, nach Überwachung und natürlich auch nach Profit geschuldet. Das ist also ein zutiefst gesellschaftliches Phänomen, was du da jetzt beschreibst, was sich natürlich für den Einzelnen auswirkt. Ja. Aber alles andere, was wir geredet haben, hat sich auch immer für den Einzelnen ausgewirkt. Arbeitslosigkeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung. Es kommt immer auch beim Individuum an. Na? Und das nimmt jetzt einen spezifischen, eben der neuen Technik geschuldeten Verlauf. Das ist schon richtig, aber ich sehe da jetzt kein grundsätzlich neues Phänomen. Die Medien haben auch schon normale Leute, also die meisten Leute sehen ja, weiß ich nicht, höchstens irgendwie zu zweit vielleicht Fernsehen, also in Zeiten, die man noch Fernsehen geguckt hat, oder hängen eben auch meistens alleine dann irgendwie am Computer oder am Smartphone. Ist ja auch meistens nicht unbedingt ein Familiensport. Also insofern das individuelle Verblöden, Manipulieren durch gesellschaftliche Strukturen und Medien und so, ist ja nicht neu, aber entwickelt sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise weiter, die natürlich bedrohlich ist. Das ist keine Frage für mich.
Letzte Frage, die ich jetzt für heute Abend noch anreißen möchte. Also du bist natürlich in einer sehr stark säkulär geprägten Gesellschaft aufgewachsen, natürlich in der DDR. Aber was für eine Rolle spielt denn deiner Meinung nach Spiritualität und Religion in dem Ganzen?
Hast du da? Zwei Minuten vor Schluss, ja. Okay. Ja. Aha, interessant. ich muss mal sagen, mit Spiritualität, mit dem Wort habe ich ein großes Problem. Wenn man fragt, kommt bei den meisten eigentlich als Antwort, wenn man genauer einfach, was wir darunter verstehen. Ich glaube an etwas, was der Schulwissenschaft oder der Schulmedizin oder der Schulmeinung widerspricht. Dazu brauche ich eigentlich nicht das Wort Spiritualität. Also ich finde, es ist ein schwieriges Wort, mit dem man also auch vieles künstlich aufblasen kann. Ja, also da müsste man wirklich mal erklären vorher, und das schaffen wir jetzt nicht mehr, was du darunter verstehst, was andere darunter vielleicht verstehen. Vielleicht bin ich da einfach auch zu unbeleckt in der Hinsicht. Religion ist für mich nochmal was ganz anderes. Religion ist ja dann schon was Institutionalisiertes, ja, was oft missbraucht wird, was an Institutionen wie Kirche gekoppelt ist, an die ich schon mal grundsätzlich nicht so glaube. Ja. Eine andere Frage ist, ob man eben an Zusammenhänge glaubt, die über unser rationales Wissen hinausgehen. Wenn das schon Spiritualität ist, dann bin ich auch spirituell. Ja, weil es gibt so viele Sachen, die die Wissenschaft überhaupt nicht erklären kann, die trotzdem stattfinden. Es fängt ja schon meinetwegen, um bei unserem Thema dann zu bleiben, bei der Psyche an, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Wir reden ständig über Psyche, ja, aber keiner kann sie nachweisen. Irgendwie Gehirnströme werden nachgewiesen und dann wird behauptet, das ist die Psyche, kann mir ja nur totlachen. Ja. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang, aber es ist bestimmt nicht die Psyche. Ja. Und insofern, wir sind umgeben von Haufen von Phänomenen, Prozessen und so, die wir nicht wirklich erklären können. Wenn ich an so eine Scherze denke, wie an den Urknall, ja, der nichts erklärt, sondern nur die Erklärung ganz, ganz weit nach hinten schiebt, ja, weil die Frage, wer dann geknallt hat und warum, ist damit nicht geklärt und so weiter und so fort. Also wenn Spiritualität ist, anzuerkennen, dass ganz viel nicht geklärt ist, ja, bis hin zu der Frage, Leben nach dem Tod, gibt es Gott oder wenn, wie sieht er aus, hat er einen Bart oder keinen, ja, dann bin ich spirituell.
Ja, okay. Ja, gut, ja, nein, ich bin trotzdem froh, dass wir die Frage nochmal jetzt kurz gegen Ende angerissen haben. Religion ist tatsächlich dann nochmal ein anderes Thema. Und du siehst jetzt halt Spiritualität eher darin, dass du, wie du halt sagst, Dinge existieren, die wir jetzt in unserem derzeitigen Weltbild noch nicht erklären können und die man dann vielleicht auf diese Ebene legt oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, ne, dass man diese Offenheit bewahrt, dass wir eben nicht auf alles eine Antwort haben, ne?
Also ich glaube, unbedingt.
Also weil das ja auch eine Gesellschaft behindert und auch in ihrer Entwicklung einschränkt. Und auch dafür gibt es ja im Westen und im Osten dutzende Beispiele, obwohl da im Osten ist man fast immer ein bisschen offener mit solchen Dingen fast umgegangen. Also mit den unerklärlichen Dingen zumindest.
Mit Osten meint es jetzt China vielleicht oder so, ja? Oder
ich finde auch in der Sowjetunion und in Russland gibt es, also aber wie gesagt,
das stimmt, da war man offener gegenüber solchen Sachen, aber wenn der Osten auch DDR ist, dann kann ich dir sagen, nee.
Okay. Aha. Ja, das nur du natürlich wieder einen Einblick. Wir sind am Ende unserer Zeit anbelangt. Ich glaube, wir haben es doch geschafft, das Thema halbwegs zu umreißen. Es gibt da so viele Vektoren, auf denen man sich dem Ganzen nähern kann, und es gibt so viele Dinge, die da wichtig sind und so viel, dass wir natürlich nicht angesprochen haben, so wie bei eben dieser Gespräche. Aber am Ende, glaube ich, ist vielleicht die Erinnerung interessant oder wichtig, dass man sagt, das, von dem wir heute Abend gesprochen haben, ist nichts Abstraktes, ist nichts, was in irgendwelchen Lehrbüchern verstaubt, sondern es beginnt mit der Selbsterkenntnis und muss dann eben weitergehen in Umwälzungen, die über das Individuelle hinausgehen, die dann die gesamte Gesellschaft betreffen und in diesem Zusammenspiel. Aber die Message ist eigentlich, das kann jetzt heute Abend beginnen, bei jedem eigentlich, ne? Mhm. Dieser Prozess einmal der Selbsterkenntnis.
Ja. Und zwischen Individuum und Gesellschaft gibt es ja eben noch eine ganze Menge von Stufen, ne? Man kann nicht gleich die Gesellschaft umwälzen, aber in der eigenen Partnerschaft, im Umgang mit den eigenen Kindern, vielleicht überhaupt in der eigenen Familie, im Freundeskreis, möglicherweise im Kollegenkreis, ja, wenn man Glück hat, kann man natürlich viel intensiver schon mal Einfluss ausüben, vom Prinzip her, nicht jeder Einzelne, ist mir klar, aber vom Prinzip her, als gleich für die gesamte Gesellschaft. Ja? Also deswegen, es gibt ja nicht nur Individuum und Gesellschaft, sondern es gibt ja dann viele Zusammentreffen verschiedener Individuen auf verschiedenen Ebenen, und da kann man ja auch gucken, ob man da nicht wirksam werden kann.
Ja, stimmt. Es gibt auch viel dazwischen dann noch. Ne? Mhm. Andreas, falls du noch dem heute Abend Gesagten irgendwas anfügen willst, dann bitte gern.
Mhm. Nein.
Dann bedanke ich mich wie immer für das interessante Gespräch heute Abend und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit uns.
Genau.
Und hoffen auf das Beste.
Ja, dir auch. Danke.
Ja, okay. Schönen Abend.
Hm, Dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Genau jetzt.
Und die nächste Ausgabe von Crop FM findet am 29. Mai statt. Und mein Gast ist Oliver Tappe. Und er ist unter anderem Outreach-Trainer des renommierten Monroe-Instituts, also von dem Institut von Bob Monroe. Und ich spreche mit ihm eben über außerkörperliche Erfahrungen und vor allem auch seine zahlreichen persönlichen Erlebnisse und eben auch praktischen Erfahrungen im Umgang mit solchen Dingen bei sich selbst, natürlich auch bei seinen Klientinnen und Klienten. Und auch wirklich, also ich lese da gerade auch das Buch von ihm, das heißt Unsichtbar. Er hat inzwischen noch ein weiteres geschrieben, aber da beschreibt er halt auch wirklich seinen Einstieg. Und es ist absolut faszinierend, wie vielschichtig das ist. Und ja, es ist teilweise fast schwer zu beschreiben. Tatsächlich eine Welt, in die man da einsteigen kann, die aber ja genauso zu unserer Realität gehört wie das, was wir halt jeden Tag wahrnehmen und auch die anderen, denen man dort begegnet. Habe ich dir natürlich auch immer wieder an die Bücher erinnert von Ulrich Kramer, unter anderem. Also ja, ein wirklich, wirklich spannendes Thema und ein wirklich spannender Gast. Bin froh, dass ich da endlich mal hier, hatte ihn schon lange irgendwie am Radar und jetzt hat es dann eigentlich sehr schnell auf Anhieb geklappt. Ja, also zu hören, wie gesagt, am 29.05.2026, da spreche ich mit Oliver Tappe über außerkörperliche Erfahrungen. Mir bleibt dann nur mehr mich bei allen für ja rege Chat-Teilnahme, sehr kontroversielle Meinungen in alle Richtungen. Ich habe leider nicht natürlich auf alle eingehen können, das ist immer natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe mein Bestes getan, wie immer. Ja, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 29. Mai. Bis dahin, macht es gut.